der Fahrzeugingenieur, der das Auto betreut hat, war der Roland Kussmau. Das war das erste Mal, dass ich ihn da persönlich kennengelernt habe. Mein Vater hat ihn halt gekannt aus den Zeitungen und so und hat mir da ein bisschen was erzählt und war dann dort. Und er hat dann, ich werde das nie vergessen, ich fahre dann die ersten 10 Runden, war damals mit Abstand der Langsamste, komme dann rein und macht die Tür auf und grinst schon so und sagt, und wie kommst du klar? Und da habe ich wohl gesagt, das erzählt er heute noch, ich habe wohl gesagt, ja, irgendwie gar nicht, weil rechts fahre ich über alle Curbs drüber und links bin ich immer so viel vom Scheitelpunkt weg. Sagt er, wieso? Was hast du vorgemacht? Sag ich, bin nur Formel gefahren. Ich habe ja gar keinen Führerschein. Ja, wie, du hast keinen Führerschein? Sag ich, ja, ich habe noch nie links gesessen in einem Auto. Also, und dann fängt er an zu lachen und sagt, okay, kriegst nochmal 10 Runden.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Herzlich willkommen zum Jahresfinale 2020. Mein Name ist auch heute Carsten Arndt und ich beende dieses Jahr mit dem ersten Teil einer Doppelfolge. Ihr könnt euch also auch schon auf den Januar freuen. Mein Gast heute ist nämlich einer der erfolgreichsten Sportwagenpiloten der Welt. Ob den Meistertitel im Porsche Carrera Cup, die 24 Stunden von Le Mans, Daytona, am Nürburgring hat er gewonnen, die American Le Mans Serie. Meistens hat man ihn auf dem Siegertreppchen ganz oben angetroffen und als würde das noch nicht reichen, hat er sich kurz vor dem Ende seiner Profikarriere nochmal ein Denkmal auf der Nordschleife gesetzt. Millionenfach haben Motorsportfans aus aller Welt inzwischen mit großen Augen verfolgt, wie er im Porsche 919 die 5 Minuten 19 auf den Asphalt gebrannt hat. Die Rede ist natürlich von Timo Bernhard. Was ich aber so toll an der Karriere des heutigen Porsche-Markenbotschafters finde, ist, dass er nicht nur die maximalen Hightech-Zeiten miterlebt hat, sondern zu Beginn seiner Karriere auch noch in sehr analog zu fahrenden Rennautos unterwegs war. Und noch etwas freut mich an diesem Interview ganz besonders, denn sein Vater Rüdiger Bernhard ist auch dabei und erzählt von den Anfängen und wie die Familie die Karriere seines Sohnes erlebt und gefördert hat. Und so bekommt ihr einmal einen ganz besonderen Blickwinkel auf die Karriere dieses Ausnahmefahrers. Das Tollste für mich, heute leiten Vater und Sohn den gemeinsamen Rennstall Team 75 Bernhard. Na, und dann sind da ja auch noch die Enkelkinder, die vom Opa gecoacht werden wollen. Und ich glaube, beim nächsten Besuch sitzt dann eine weitere Generation Bernhard mit am Tisch. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Rüdiger und Timo Bernhard.
Sie sind früher schon Bergrennen gefahren?
Ich bin oder? Hobbymäßig, mit 24 Jahren habe ich angefangen Bergrennen fahren, ja. Im Simca Rally 2. So, habe ich auch den Olaf Mantek kennengelernt, der ist auch in Rallye 2 gefahren damals. Ja. So, und dann, ja, mit mehr oder weniger Erfolg, gut, habe auch Rennen gewonnen, klar, wie es halt so war. War immer abhängig davon, mit meinen finanziellen Möglichkeiten. Ja, und dann irgendwann kam meine Tochter Jenny auf die Welt und dann haben wir da ein bisschen zurückgeschraubt. Ja, da war das Geld nicht mehr so da, hast du andere Sachen gemacht. Dann irgendwann hatte ich eigentlich mal ganz aufgehört zu fahren, habe alles verkauft. Da kam ein Kollege da, der Joachim Ringels war, hieß der von Pirmasens, der wollte Langstreckenpokal fahren mit dem Auto Bianchi. Ich habe gesagt, nee, ich habe keine Lust, ich fahre nicht und hin und her. Und irgendwann habe ich dann doch zugesagt. Okay, dann sind wir halt Langstreckenpokal gefahren mit dem Auto Bianchi. Dann habe ich in dem Jahr habe ich noch, kam ein Alfa Sud, Alfa Händler zu mir. Bekannter von mir von Homburg, der hat ein Alfa Sud gehabt, das sollte das Auto angeboten für Bergrennen zu fahren. Mhm. Habe ich dann auch getan. Nur nach 13 Starts bin ich dreimal angekommen und der Rest nur ausgefallen. Dann habe ich gesagt, nee, du fahrst dein Auto selbst. Dann hatte ich mir einen Golf 1, haben wir dann gekriegt. Habe ich das Rallye-Auto aufgebaut. Also mit dem Auto Rallye gefahren ein paar Jahre. Ne? Ja, und dann, der Timo war mittlerweile auf der Welt, 81er geboren. Und gut, bin dann Rallye gefahren. Gut, das finanzielle Möglichkeiten war auch begrenzt. Habe ich damit aufgehört wieder, habe wieder Berg gefahren. Mhm. Da war der Timo ja immer dabei eigentlich bei den Rennen.
So, also bis ging
da,
auf.
Ja, ging auf, da bis, ja. Ja, bis 99, nee, Quatsch, 89. Und 90 bin ich noch gefahren und 91 ist dann der Timo dann mit 10 Jahren diese Jugendkartslaloms gefahren. Mhm. Der ADAC, GAU Pfalz, GAU Saar, die haben da so eine Serie gemacht mit den Honda-Motoren, Honda-Karts und Slalom. Der ADAC hat die Karts gestellt und hast da 10 Mark Stadtgebühr bezahlt und dann sind wir da gefahren. Und da hatte dann damals auch die Meisterschaft gewonnen. Ich sah die Pfalzburger hat er gewonnen.
Auf Anhieb?
Ja, den beiden Jahren. Ja, ja.
Wie alt warst du da?
10.
10. Ja.
Ja. In seiner Klasse, gut, es war klassebezogen, P1, hat er gewonnen, die Serie. Und da war er schon ab Mitte der Saison ist er schon immer Gesamtsiege gefahren, was eigentlich nicht gewöhnlich war eigentlich. Ne? Und dann, gut, dann waren wir da mit der Kartfreizeit vom ADAC aus in Hagel auf der Kartbahn. Und ja, kam er in die Wirtschaft da rein. Da stand so Popcards, ein kleiner Sitz, eine Metallverkürzung und alles dabei. Da saß er schon drin. Das will ich haben. Und dann, brauche ich den Kart nicht dabei. Und hat er den ganzen Sonntag genervt. Und da ich gesagt, okay, nächsten Montag, montags haben wir, alle, sie hatten Popcard angemietet. Fährst mal, guck ich mal. Ne? Ja, ist er gefahren. Kam die erste Runde zurück. Also, ich habe das gibt's nicht. Ich bin rein aufs Kart gekauft. Ne? Der kam da angeeiert, ein bisschen zickzack noch, aber die Kurve rein, quer durch und Vollgas weg. Ne? Also, habe ich das Ding gekauft. So. Sind wir dann, Rennkart sind wir dann gefahren. Gut, da hat die Meisterschaft noch beendet, die Slalom-Meisterschaft. Und inzwischen parallel dazu auch mit dem Popcard trainiert in Waldorf auf der Kartbahn. Gut. Das Jahr war rum, da kam in Waldorf Hansen auch ein Clubrennen gehabt, letzte Rennen dort. Und da hatte ich, ist auch mitgefahren, war da auch beide Läufe gewonnen. Ja. Gut, Wahnsinn. Dann ging es weiter. Da kam ein Karthändler, ja, Timo, und er ist gut und ich fördere ihn und so weiter. Na, aber es war alles, ja, alles nicht so richtig gewesen. Ne? Dann war dann noch für das nächste Jahr ein neues Kart geholt. Das war, damals durfte du erst ab 12 Kartrennen fahren. Mit 11 sind wir dann die ganze Clubrennen gefahren in Waldorf, die hat er alle gewonnen. Und da sind wir dann, da war das 1993 war es. Das erste Rennen war Winterburger Kerben. Das erste Rennen, wo er dann gefahren ist. Und 34 Starter waren es gewesen, hat dann 10 da gemacht. Ne?
Wow.
War gut. Ja. War alle, Nick Heidchen gefahren, ne? Timo Scheider, Lukas Luhr, sind alle da mitgefahren dort. Ne? Der Müller, Alex Müller, sind alle mitgefahren. Und die so voll mitgefahren. Das, ne? War der Kleinste und war gepasst. Ne?
Und das Kart selber und die Reifen und sowas, hatten Sie da schon Sponsoren? Oder das muss ein Riesenkraftakt gewesen sein, oder?
Gut, wir haben dann alles finanziert und gut, wir haben dann später kam ein Karthändler, der haben mal ein Chassis zur Verfügung gestellt, mal die Rennmotoren mal zur Verfügung gestellt. Die Reifen musste ich immer selbst kaufen. Ne? Wir haben dann durchgearbeitet, hat Bundesmeister, hat DMV Südmeister gemacht, DMV Bundesmeister gemacht. Da haben wir auch DJKP, die Weißer Juniormeisterschaft hat er gewonnen, 95. Dann sind wir 96 in die DKM eingestiegen, da waren wir Sechster. 97 sind wir dann die DKM, weiter auf DKM gefahren. Und da kam, gut, war damals André Lotterer, der Timo und der Michael Bellmann. Ne? Bellmann hat gewonnen, Lotterer Zweiter, Timo war Dritter. Aber das Problem war, beim sechsten Lauf haben wir geführt, beim siebten und achten Lauf hat die Technik gestreikt. Ne? Gut, war mal nur Dritter, war halt so. Ne?
War also auch okay. Wie kann man sich das damals vorstellen? Haben Sie geschraubt? Oder?
Ich habe geschraubt, ja.
Also das war immer so ein Family-Business?
Ich habe alles gemacht, wir haben nie Profi-Schraubt, wir haben alles gemacht. Wir haben Wohnwagen gehabt, wir haben so alten 207 Mercedes-Bus haben wir gehabt, weil die Kartmaster hier alt drin und hinten einen alten Wohnwagen, da sind wir da von der Lande zur Rande gezogen. Ne?
Also mit dem Wagen muss man auch schon ein paar Stunden mehr einbeiben.
Bis nach Portugal.
Nach Portugal gefahren.
Echt? Teil, die Junioren-Weltmeisterschaft, ja. 95, ja.
Aber das war, wie viele Rennen waren das in der Saison?
Das war nur ein Rennen, die Junior-Weltmeisterschaft.
Okay, aber ansonsten diese deutsche Kartmeisterschaft.
Das waren ja 8 Rennen damals. Ja. Ne?
Und ja, wie ging das mit der Schule? Das war,
ja, das war nicht einfach. Ne? Weil damals war die Akzeptanz ja auch für Motorsport noch nicht so da. Also es war, mussten eigentlich um jeden Tag muss man kämpfen, den wir freikriegen. Ne? Wo wir es belegen konnten, dass man in dem Moment ja an der Meisterschaft teilnehmen, dass es ja auch jetzt nicht nur Zeitvertreib war, sondern dass man das ja schon intensiv gemacht hat.
Ja, aber du hast tatsächlich Abitur gemacht und das schon also auch weiter intensiv verfolgt.
Genau.
Und nicht gesagt, irgendwie mit 16 so, komm, scheiß drauf, ich werde jetzt Motorsportler, weil das ist ja immer so die große Gefahr heutzutage, dass man dann irgendwie sagt, Schule ist ja nicht so wichtig. Aber das ist, glaube ich, also man kann es auch schaffen, wie man an dir sieht.
Ja, man muss, es war schon auch von den Eltern, man hat jetzt schon gehört von meinem Vater, das war ja, ich habe ja von Anfang an da volle Unterstützung auch gehabt mit unseren Möglichkeiten, was wir machen konnten. Ja. Aber der Deal war ja eigentlich so ungeschriebenes Gesetz war schon, dass die Schule muss passen. Also das durfte mir da auch jetzt da nichts erlauben. Da habe ich immer geguckt. Das war eigentlich so meine Prämisse, dass ich in der Schule gut durchkomme, dass ich da nicht irgendwie auffalle negativ und dass das eigentlich läuft. Das war so eigentlich der Deal, weil sonst hätten sie es auch, glaube ich, so nicht weiter unterstützt. Und dann der Rest dann, klar, für den Rest von der Zeit außerhalb der Schule war nur Motorsport das Thema eigentlich. Ne?
Und haben Sie beruflich was gemacht, was in diese Richtung Motorsport oder Motor oder?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe nur mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt habe alles, was...
Das kann man heute besser gebrauchen, bei den ganzen elektronischen Autos.
Ja, ich bin Elektronik, da bin ich ziemlich weg. Oder? Nee, ich habe das mir alles selbst angeeignet, diese Schrauberei, ja, Motoren, das habe ich alles selbst gemacht. Und gerade, das habe ich, hab mich reingefummelt und bin da immer interessant geguckt. Klar, muss immer gucken mit den Augen. Man kann so viel lernen, wenn man nur zuguckt. Ja. Ja, ja. Das musste ich halt machen. Ne? Ich hatte damals einen Chip, ich war, Job gehabt, ich war... Ich habe ein paar Meldeanlagen und eine Brandmeldeanlage habe ich gewartet, total gebaut, gewartet im Außendienst. Mein Vorteil war, ich hatte bei mir eine eigenständige Stelle gehabt und konnte dann so Süddeutschland habe ich betreut. Und da war ich flexibel eigentlich, da konnte ich viele Sachen miteinander verbinden. Das war mein Riesenvorteil.
Ja.
Ein Bürojob wäre, hätte es auch nicht funktioniert. Ne? Weil da war ich, nicht, war ich unabkömmlich. Und ja, im Außendienst kann man viel,
kann man ein bisschen
viel, drehen, viel ne? verbinden. Ja. Das war mein Vorteil dabei auch. Ne?
Das hat man oft gehabt, wo er dann gesagt hat, okay, wir fahren jetzt zum Kartrennen, aber da muss ich bei dem Reifenhändler muss ich noch das prüfen und da muss ich oft mit. Und klar, das war dann Mitte der 90er, da saß ich halt im Auto, habe irgendwas gelesen und war eher langweilig, aber das war die einzige Möglichkeit, wo er so verbinden konnte. Das war dann ein notwendiges Übel.
Unglaublich. Und gab es irgendwann mal so einen Moment, wahrscheinlich schon viel früher als über das, wo wir jetzt reden, dass Sie sagen, das könnte eine Profikarriere werden? Oder war das, wann war das so in Blickweite? Oder dass Sie, dass das Talent so durchscheinend war?
Habe ich eigentlich nie dran gedacht, eigentlich, ne? Das war Profikarriere. Am Anfang überhaupt nicht und später, gut, bis dann, wenn wir ins Auto gestiegen sind, in Formel Ford, haben wir gesagt, gut, wir gucken halt, wie weit wir kommen. Ne? War natürlich auch Verbindungen, Selbstverbindungen, waren irgendwelche Nachwuchsförderungen. Gab es damals auch, wo wir auch angefragt wurden, aber es war alles, hat alles nicht funktioniert. Wir sind auch, wir haben damals eine Formel Fahrt, als Kartfahrer noch war, hat irgendeine Firma hat einen Formel Fahrtfahrer, einen jungen Formel Fahrtfahrer gesucht und sind wir auch eingeladen worden nach, zum alten Österreichring, die Zwischenlösung Österreichring, ne? Der jetzige oder davor, sind wir eingeladen worden, runtergefahren, haben wir da die Gespräche geführt, aber uns haben es da doch nicht genommen, das Team, und da ist ein Italiener dran gekommen. Der dann ein Jahr später auch die Meisterschaft gewonnen hat. Und der ließ sich nicht vermarkten, das war das Problem. Ne? Wir sind dann ein Jahr später mir eingestiegen. Also es war 98 mir eingestiegen. Und man Formel Fahrt gekriegt. Das heißt, es war so, Kart, gut, wäre es Unsinn, noch Kart weiterzumachen. Wir wollten dann ins Auto rein auch. Ne? Und hat uns da Motorradhändler im Saarland, der Bruder Schmidt, hat uns da ein bisschen geholfen. Hat mir damals Formel Fahrt gefunden. Hat das Geld mir vorgestreckt. Der Rest habe ich selbst finanziert.
120.000 Mark?
Nee, das Auto hat damals 25.000 Mark gekostet.
Achso, das Auto 25.000.
Ja, das, okay. Das war ein Auto, was der Lukas Luhrmann gefahren hatte. Mhm. War 2 Jahre alt, war eine Baustelle da anschließend, weil das hat ein Mädel gefahren von Herzberg, Göttingen irgendwo. Ein Mädel hat das gefahren, die hat mehr im Kistbett gestanden wie.
Ja, ich sag nichts.
Entsprechend muss ich aber rauskommen. Entsprechend sah das Auto auch aus und ich habe mich dann. Das war ja dolste, war ja. Ich habe das Auto an Fastnacht, ja, Dienstags, Fastnacht mich hochgefahren nach Herzberg mit dem LKW zum Begleiten des Überhalbtonner, habe das Auto abgeholt, kam abends um 10 an, ausgeladen rein, werde ich gleich gefummelt. Er wollte dann, ja, wir fahren gleich, nee, fahren du mal nicht. Dann habe ich das Ding dann angesprungen, ach, war ein Zirkus beim Auto, haben wir da rumgebastelt, wie ich das rausgefunden hatte. Ne? Also das Steuergerät hat einen Wackelkontakt gehabt.
Zum Gott, ich war natürlich als Fernsehtechniker.
Ja, ich war immer so böse, hat das Ding genommen, hat die Selektoren an den Rahmen dran gedonnert, ne? Vor allem ist das Ding gelaufen.
Also schon.
Gut, jetzt ist er gelaufen. So. Dann haben wir die Testfahrt gemacht.
Ja, die erste Testfahrt müssen wir erklären, nämlich, weil da gab es damals in Zoll, da gab es glaube ich immer donnerstags, gab es so freie Testfahrt. Ja. Ne? Mhm. Da sind auch dann Profiteams gefahren, die standen dann oben in der Box und wir standen dann unten als kleines Team, Vater, Sohn gespannt, standen unten im Fahrerlager, weil wir uns die Box halt sparen wollten. Das hat extra Geld gekostet. Ne? Wir waren alleine dort, haben das Auto ausgeladen, als vorbereitet. Ich habe mich reingesetzt und damals in Formel Ford musste es ja von außen angeschnallt werden. Das heißt, man konnte es selber nicht machen wegen der Gurte. Er hat mich angeschnallt, ich saß schon fertig drin im Auto. Und er sagt, er muss noch kurz was holen, geht kurz weg. In dem Moment, ich sitze schon fertig angeschnallt, warte nur, bis mein Vater zurückkommt, sehe ich vorne, wie ein Auto, unten in dem Fahrerlager stand ich ja, sehe ich unten, wie jemand ausparkt mit einem Privatauto, mich aber übersieht, kommt immer näher und fährt mir dann vorne so auf die Schnauze drauf.
Nee.
Ich war schon am Winken, war schon am Machen und Tun, aber ich kam so schnell nicht raus, weil die Gurte noch zu waren. So, als ich dann raus war, hat er dann gesehen, okay, er ist irgendwo draufgefahren, erster Gang rein, er ist weggefahren. In dem Moment kam mein Vater zurück, und war am Schimpfen, weil er gesagt hat, was hast du gemacht? Ich war jetzt nur 3 Minuten weg und das Auto ist schon kaputt, bevor wir erst mal gefahren sind. Jetzt war die Schnauze vorne schon defekt. So, da war schon der erste Knick da drin. Zum Glück hat man genau das, wir haben nicht viel mehr Ersatzteile gehabt, aber die Schnauze war da.
Okay.
Haben wir gewechselt, dann sind wir los und bin dann, weiß nicht, keine Ahnung, einen halben Tag gefahren. Und danach habe ich dann meinen Vater dann gefragt, sag, wie schnell war ich? Oder oh, ich habe nicht gestoppt, aber es sah gut aus. Also das war damals, erstmal habe ich verdutzt geguckt, da mussten wir beide lachen. Aber das war, glaube ich, so, was ihn auch immer ausgezeichnet hat, weil er hat da gar keinen Druck gemacht. Für ihn war wichtig, die Technik passt. Für ihn war wichtig, dass ich lernen konnte. Mhm. Ohne Druck und ohne Erwartungshaltung. Und da wurde jetzt nicht gleich die zweite Runde gestoppt und sagen, oh, da fehlt noch was oder jetzt künstlich irgendwo jetzt da Erwartungshaltung aufbauen. Und das war im Nachhinein, sage ich mal, das Schöne. Ne? Mhm. Ich glaube, wir haben dann in Vorlesung noch einmal getestet.
Ja, wir haben mal nach Must konnten wir mal fahren. Ja, mit dem Audi, Hasenbichler, war das dann Must, die Strecke gemietet. Und wir haben da einen Mechaniker, den ich erkannte, der hat das dann gemeldet, da haben wir dem 500 Mark gegeben und durften da einen Tag mitfahren. Da sind wir fast rumgefahren. War ganz interessant, war eine gute Sache damals. Ne?
Und das Auto und Schrauben, war das ein großer Unterschied zum Kart oder ging ja, das nicht dann
Auto,
gleich?
Das so also gut Auto, das haben wir mittlerweile ausgekannt.
Ja, das denke ich.
Also das ich habe das alles, alle Getriebe habe ich alles gemacht und ich konnte da auf dem Wiesbaden beim ehemaligen Formel Ford war, konnte ich eine ganze Kiste mit Übersetzungen kaufen. Das habe ich dann alles selbst geeignet. Es war jetzt nicht kompliziert gewesen.
Also sind beide irgendwie aufgestiegen durch die Klassen. Ne? Sie vom Kart zum Formel Ford, du fahrerisch.
Ja. Aber ich muss sagen, was ja toll war, weil für uns wäre, da muss ich ganz klar sagen, für uns wäre nach dem Kart, wo ich ja wirklich erfolgreich war mit Titeln und Top-5-Platzierung, auch international und alles Mögliche, wäre für uns jetzt ohne die Initiative von dem Bodo Schmidt damals und seine Initiative, dass er gesagt hat, wir machen das, wir probieren das mit unseren Möglichkeiten, ohne das wäre bei mir damals eine Endstation gewesen. Ja, das muss man ganz nüchtern so sehen. Und da gab es auch damals, das muss ich auch sagen, das war für mich ein unheimlicher Motivationsschub, muss ich sagen, im Nachhinein, dass da einige Kartfahrer, die mit mir früher im Kart gefahren sind, zum Teil hinter mir waren, die sind dann in dem Jahr auch für größere Teams gefahren. Ne? Mhm. Und da gab es den einen oder anderen, die haben über uns dann gelacht. Ne? Wir standen dann in dem Zelt, da war halt dann wenig drin. Wir hatten das Auto, wir hatten einen kleinen Transporter. Und da war schon der eine oder andere, der mit dem Finger da gezeigt hat, guck mal die. Ja. Wenn ich das so gesehen habe, wenn dann Leute da gelacht haben, für mich war das... Im Gegenteil, muss ich sagen, für mich war das unheimlich Motivation. Ja, das war wie beim Jet der Nachbrenner, wo ich sagte, euch zeige ich, was hier abgeht. Ne?
Das für eine Kraft entwickelt. Ne?
Für mich wunderbar. Und wir hatten im Vorfeld, das will ich auch noch sagen, hat der Bodo Schmidt, der war auch in der Vergangenheit war sehr erfolgreich im Motorradsport, hat auch größere Teams gehabt im Motorradbereich, ist auch früher selber gefahren. Der hat zu uns gesagt, er will keine Erwartungshaltung aufbauen. Wenn wir in der zweiten Saisonhälfte bei den 30 Startern irgendwie in den Top 15 fahren, ist er absolut happy. Erstes Qualifying in Oschersleben. Lief so lala für uns. Im Endeffekt waren wir 9. Und mein Vater ruft ihn an und sagt, Bodo, wir sind 9. Und dann irgendwie Funkstille. Ja, wir sind aber nicht zufrieden. Ja, wie, ihr seid nicht zufrieden? Ihr seid 9. im ersten Quali. Ja, aber da war noch mehr drin und hin und her. Auf jeden Fall.
Vom Glauben abgefallen, der Bodo. Oder?
Das glaube ich.
Noch 9. im ersten Quali. Zweites Rennen war Zoll, da waren wir schon 5. Und drittes Rennen waren wir dann in Hockenheim, waren wir in der ersten Startreihe gestanden, neben Walter Lechner Junior, was damals
Top-Team
Lechner und Leifner. Ja. Genau, ja. Also das sieht man, die Entwicklung, die wir da gemacht haben. Das war so schön zu sehen, weil das war Motorsport wirklich, wo man selber machen konnte. Mhm. Die Möglichkeiten gab es noch, wo jeder für sein Budget im Prinzip das so gestalten konnte, was er sich leisten konnte.
Und wo man sich selber nicht zu hohe Ziele gesteckt hat. Ja. Wie gesagt, ich muss in die erste Startreihe kommen. Und sagt, Top 15 würden reichen, was schon irre ist, sowas als Motivation beim zweiradigen Auto und dann kommst du in die Top 10. Ne?
Ah, das war toll. Also, das war im Nachhinein, ich muss sagen, damals als 17-Jähriger, bin ich ehrlich, damals wäre es für mich nichts Schöneres gewesen, wenn ich für die großen Teams gefahren wäre. Da Eifelland, Lechner und Jenser gab es damals aus der Schweiz. Also das war damals so, wo ich dachte, boah, einmal für die Teams fahren mit den LKWs, mit den Möglichkeiten. Mhm. Im Nachhinein muss ich sagen, in der heutigen Zeit ist das für mich heute, war das eine der schönsten Zeit, die ich überhaupt im Motorsport hier hatte. Ne? Also, man kann sagen, war eine romantischere Zeit. Es war eine Zeit, war ja unbeschwerter und vor allen Dingen auch so in dem Familiengespann. Wir haben ja ganz viel Zeit miteinander verbracht, in gleiche Richtung gearbeitet und das war einfach, das sind ganz schöne Momente, die ich heute jetzt auch, wo ich selber Kinder habe, wo ich sage, boah, das war einfach ganz toll. Ne?
Wahnsinn, also echt beeindruckend. Ist Ihre Frau da auch dann mitgekommen und hat das da
die ist, mit unterstützt? Teilweise, wir haben da so ein kleines Geschäft noch gehabt, meine Frau, so einen kleinen Laden mit Schreibwaren, Büchern und so weiter. Und die konnte nicht immer mit. Ne? So, bei den Rennen vom Fossil war sie gleich nie dabei. Nach Portugal
vielleicht.
Ja. Portugal ist mitgefahren, im Bus damals, die Kart-WM damals ist sie mitgefahren. Ja. Aber sonst, ja, waren wir mit ihm alleine unterwegs dann auch. Ne?
Was auch toll war in der Saison, ich habe ja dann ganz wenig Erfahrungsschatz gehabt. Es war ja nicht so, dass man dann, das war eigentlich auch so der Punkt, es war auch nicht so, dass das, dass man da jetzt von außen irgendwo ein Coaching gekriegt hat, sondern es war immer so der Deal zwischen uns. Er kümmert sich um die Technik, auch beim Kart damals oder in der Formel Ford. Und ich gucke dann selber, dass ich mich von der Fahrtechnik oder vom Fahren her damit so befasse, dass ich mich verbessere. Das heißt, als ich Junior war im Kart, habe ich dann geguckt, wie die Älteren fahren, die Top-Kart-Stars oder auch in der Formel Ford. Damals, da war ja in der Top-10-Rennserie, wo die Formel Ford eingebettet war, gab es der Formel Renault, da gab es ganz viele Markenpokale, also 10 Serien. Und das war halt toll, weil du konntest halt immer an der Strecke, war immer Action. Also ich war immer irgendwie schauen, was machen die anderen, wie fahren die, was gucken. Es gab ja bei uns zumindest keine Datenaufzeichnung, das waren ja noch Analogzeiger. Da gab es nicht viel, da gab es die rote Lampe, wenn der Öldruck unten
und
war
und das Gedächtnis
reinkommen,
ne? Das, wo man gedreht hatte, ja.
Und das, da, ich glaube, das hat mir im Nachhinein auch geholfen, dass ich mich damals so intensiv damit einfach beschäftigen musste, weil es die einzige Chance war. Ne? Ja. Das war toll, muss ich sagen. Und habe dann auch, klar, viele, weiß noch, am Nürburgring damals war ich mal P3 schön nach vorne gefahren, habe aber dann vergessen gehabt, die Bremsbalance umzustellen, weil es hat geregnet im Quali, war die Bremsbalance weiter hinten. Okay. Rennen war es trocken und habe dann in der zweiten Runde dann das Auto verloren im Castrolis, weil es einfach hinten überbremst hat. Das waren so Momente, wo ich dann im Nachhinein sagt man ja, wie doof, aber das sind einfach so Sachen, die man einem jungen Fahrer auch zugestehen muss. Das sind einfach Erfahrungswerte. Ist mir nie mehr passiert, aber ich sag mal, das war ein ganz tolles Jahr und im Endeffekt für mich die Chance, also für uns sowieso, aber für mich als Fahrer die Chance, dass ich einfach gesehen werde und die letzten zwei Rennen dann ist dann.
Beim Jenser gefahren auch. Ja. Der Jenser, der hat da gebohrt, die ganze Saison gebohrt, weil Timo Reum war erfolgreicher wie seine Fahrer. Hat alles gebohrt, das sollte er fahren, dann sollte er mal EM fahren. Leg Hassel Leder unten. Habe ich gesagt, oh, Andreas, es tut mir leid, ich habe das Geld nicht dazu. Ne? Ich meine, ich habe die DMs gesichert für uns, das Geld habe ich gehabt. Aber jetzt Leg Hassel Leder, das war mir zu viel jetzt. Ne? Da hat er aber nicht nachgelassen. Und da hat er dann uns mal eingeladen. Da gibt es unten bei Neil Lyon, gibt es in Bergen da irgendwo, gibt es so eine ganz kleine Rennstrecke. Mit keine Rennversuche gefahren. Hat ihn eingeladen, soll er mal fahren. Da ist er sein Auto gefahren, das war ein Swift. Dann hat er die schnellsten Runden eigentlich gedreht, die ihm gefahren wurden. Gut, und dann hat er wieder gebohrt. Ja, es kommt Spar. Gut, okay, haben wir uns dann geeinigt. Ich habe 3.000 Mark zusammengekriegt, irgendwo einen Sponsor gekriegt, sind mal Spar gefahren. So.
Guter Freund von uns, muss ich auch sagen, hat der heute ein Team noch helfen, Daniel hat dann noch einen Satz Reifen springen lassen und dann konnten wir fahren.
So haben wir das gemacht, wenn man sich das zusammengekratzt hat, 3.000 Mark.
Genau, das ist schon. Das haben wir dann gefahren und wie gesagt, der Team war dann, glaube ich, ein paar 60 Starter waren da dran. Ne,
fahren. War Sechster im Endeffekt. Ne?
Zehnter am Zeittraining, wo der Teamkollege noch probiert hat, jetzt genau nicht besser, hat dann den sechsten Platz belegt. Dann, ne?
Gab es damals so Momente, wo sich schon so die ersten Manager, die ersten Willi Webers aufgedrängt haben?
Ja, das war, ging dann los, ja.
Ja, aber waren schon, aber das waren alles Luftpumpen. Das,
ich wollte gerade sagen, wie ist das so? Oder? Ich meine, da muss man ja auch irgendwie die Spreu vom Weizen trennen. Da gibt es ja viele, gerade in der Szene, die sich da tummeln, die das ganz interessant finden. Aber eigentlich
ging dann damals eigentlich los, dann, ne, wo wir Angebote gekriegt haben, dann Formel 3 zu testen, dann da. Und das war dann, das eine oder andere war dann verknüpft mit trotzdem hohen Beiträgen zahlen, aber halt mit einem Vertrag, der halt dann auch fast 10 Jahre geht oder so Geschichten. Und bei mir konnten, es war ja auch klar, dass mir jetzt, muss ganz ehrlich sagen, das Formel 3 hat mir selber nie stemmen können finanziell. Das war dann klar. Ne?
Gibt es da so Tipps, die du jetzt im Nachhinein Leuten geben kannst? Du sagst ja schon was mit 10-Jahres-Verträgen. Also ich gehe mal davon aus, für Testfahrten kein Geld mitbringen und keine langen Verträge machen. Das ist ähnlich wie mit Modelagenturen, wo man fürs Testshooting schon mal 2.000 Euro mitbringen muss. Ne?
Also ich glaube, man muss, also im Motorsport ist immer so, man muss einen gewissen Weg muss man alleine gehen. Ja. Also bis zu einem gewissen Punkt, das muss man einfach alleine schaffen. Das ist halt vielleicht anders als bei anderen Sportarten. Das ist halt im Motorsport, es ist teurer, das muss man wissen. Also ein gewisser Teil des Weges muss man alleine schaffen, aber ich sag mal, jetzt, ich glaube, es gibt auch, ich muss das immer ein bisschen unterscheiden, es gibt da schon Leute, die ehrlich ja, unterstützen wollen oder helfen wollen. Das muss man dann aussieben. Es gibt auch ganz viele, zumindest in der Zeit gab es schon einige, die dann da einen großen Nutzen von ziehen wollten. Das muss man halt unterscheiden. Da darf man sich auf nichts einlassen, wo man kein gutes Gefühl bei hat. Das ist ganz klar. Ne?
Okay. Ja, das stimmt, so was passiert wäre, wenn man so unterschrieben hätte, einen Vertrag bei jemandem und zwei Rennen gefahren, wir brauchen mehr Geld. Geld wäre immer da gewesen, das wäre beendet gewesen. Ja, das stimmt. Wir haben auch Bekannte von uns, also Bekannte vom KTR, die haben vom ADAC, vom BMW hieß die, glaube ich, die Serie. Da. Der hat einen Platz gekriegt, hat irgendeinen Betrag bekommen, musste aber bei einem gewissen Team fahren. Ja, dann am dritten Rennen war das Geld alle. So, da hat der Vater müssen schrauben, dass sie die Saison durchgekommen sind. Ging natürlich nichts mehr, ne? Das kann man nicht machen. Bei uns war es auch so, da wollte auch, waren auch Leute da, die uns haben wollten unbedingt. Ah ja, fahr jetzt mal das Rennen und das zweite Rennen. Also, was kostet das? Ah, machen wir nächstes Jahr. Ich sage, nee, machen wir nicht nächstes Jahr, das machen wir jetzt.
Mhm. Also, das mache ich. Ja, nicht, und, die, ne? Und diese Hintergründe stehen nie hinter der Rundenseite.
Ja, das ist sehr toll. Also, man hat, schickt mal ein Angebot und dann machen wir es. Dann hast du das Angebot geschickt, dann habe ich eine Müllermann geschmissen. Also.
Bei uns war damals, also 98 war da schon viel dann Interesse da, weil die... Ja. Viele haben es ja gesehen, weil die meisten waren ja auch in den Rennserien dann dabei an dem Wochenende und haben schon viele gesehen, unter welchen Bedingungen mir das eigentlich dann die Leistung bringen. Und das war schon merkenswert. Mit dem Jens haben wir dann das Finale im Hockenheim auch gewonnen, in der Formel Ford, in der deutschen Meisterschaft.
Schweizer Meisterschaftslauf haben wir gewonnen. Ja. Deutschen Meisterschaftslauf haben wir gewonnen in Hockenheim. Da war noch ein EM-Lauf.
In Brands Hatch waren wir Sechster.
Ja, war ein EM-Lauf und hast du die Pole gehabt. Als Erster hast du die Pole gehabt. Ja. Da war nur ein Fehler, weil ja alle... Engländer, Franzosen, habe ich dann hoch, aber der alte Kurs noch, die lange geraten, habe ich hinter ihn gesetzt, der hat sich dann gezogen, war dann nur Vierter gewesen.
Ja, okay.
So, ich habe dann geschimpft mit dem Lenz, das kannst du denn machen, jetzt müssen wir reinholen, das geht nicht, das geht
das nicht. Ne? Ja, das sind auch so Erfahrungswerte. Ich meine, genau, da war damals mein Hockenheim, langer Kurs noch, war deutscher Meisterschaftslauf und Europameisterschaftslauf und den DM-Lauf hatte ich Pol und hat dann am gleichen Tag noch EM-Quali, hatte ich auch Pol, erstes EM-Quali. Und dann haben, wie er schon sagt, alle Engländer, die dann also im Prinzip dann führend waren,
in der Meisterschaft.
Sie waren alle dabei. Der Wellen, genau, ja, in die Sieger. Ja. Und die haben alle geguckt, okay, der Bernhard ist schnell. Und dann weiß ich noch genau, das habe ich damals als 17-Jähriger unterschätzt, beim zweiten Quali fahre ich raus und denke mir nichts bei. Statt die erste schnelle Runde gucke ich im Rückspiegel fünf Engländer, also fünf Autos. Ne? Und da haben die mich ja wirklich dann jede Gerade aufgeschnupft und haben die ja zum Teil doppelt und dreifachen Windschatten gehabt. Ne? Ich habe dann die Runde zwar vermutet und abgebrochen, aber die Windschatten hatten es halt schon mal. Und dann war ich dann am Ende vom Quali, war ich dann Fünfter, ne? Was ja immer noch extrem gut war, aber von den Möglichkeiten her hätte man da Polo oder in erste Reihe fahren können. Okay. Ne? Und das war auch so, wo du auch lernst. Und das ist halt das Tolle, du musst auch international fahren. Ne? Das ist ja genau das, du musst ja über den Tellerrand rausgucken. Und das war im Karzo. Und das war auch das Tolle an der Formel Ford damals, dass du auch international fahren konntest, ne? Dich messen konntest. Am Ende vom Jahr war dann auch das Festival in Brands Hatch.
Ja.
Da war dann auch ein Wochenende vorher dann EM-Lauf, wurde man auch Sechster. Und Wochenende später war dann das berühmte Formel Ford Festival, was damals ja extrem hoch angesehen war, wo auch dann viele Talentscouts und auch von Formel 3 oder Formel 1 Teams waren. Und da bin ich bis ins Halbfinale, war dann in der letzten Runde, es war dann damals immer, da hast du eine Gruppe gehabt, dein Qualifying in deiner Gruppe, ich glaube vier Gruppen. Dann gab es die Heats, wo jede Gruppe gegen jede fuhr und dann gab es halt zwei Halbfinale und dann das Finale. Und ich war in meinem Halbfinale, war ich bis zur letzten Runde Vierter. Und wir kommen dann Paddock Hillband runter, letzte Runde, und der vor mir Platzierte, der Drittplatzierte, macht einen Fehler und ich fahre dann zu Druids, also zu der Spitzkehre hoch, neben dem, und der drängt mich aufs Gras ab.
Okay, krass.
Die Räder berühren sich und Auto kommt quer und in dem Moment lenkt vor mir der Zweitplatzierte ein in die Spitzkehre und ich fahre dann genau in die Seite rein. Das heißt, der Zweite und der Viertplatzierte, also wir beide waren dann draußen. Ne? Und es war im Halbfinale, also letzte Runde Halbfinale. Ne? Also es hätte dann bedeutet, wenn ich das als Dritter oder als Vierter beendete das Halbfinale, wäre ich dann aus der dritten oder vierten Reihe ins Finale gestartet, was dann perfekt, also super Ausgangsposition gewesen wäre. Und ja, das war schade. Das sind auch so Sachen, wie gesagt, muss man dem Jungfahrer zugestehen, aber es hat mich schon extrem geärgert, weil da wäre halt schon richtig was möglich gewesen. Ne?
Und da wären... Hattest du mal Berührungspunkte mit so Formel 1 Scouts, die dann irgendwie...
Ja, genau in der zweiten Saisonhälfte Formel Ford und im Festival da bin ich so aufmerksam gekommen, damals auf einen Mitarbeiter, der bei Sauber Formel 1 war, der auch mit Nachwuchsfahrern was machen wollte, sich da was aufbauen wollte. Und da war ich dann damals, das war eigentlich die einzigen Berührungspunkte, da war ich zweimal im Sauber Formel 1 Werk, hab den Peter Sauber durfte ich dann selber einmal treffen. Das waren dann schon, ja, war schon Erlebnisse, klar, wenn man das sieht, das sind ja ganz andere Dimensionen. Ich war dann, wir waren damals bei einem Formel 1 Test in Monza, waren wir auch mit dabei, wo wir schauen durften.
Bist du gefahren?
Nee, nicht fahren. Also das waren damals so die Berührungspunkte. Und er wollte damals auch viel mit Nachwuchsförderung machen. Dann kam aber für uns eigentlich glücklicherweise, muss ich sagen, so das nächste Kapitel, wo dann war Ende 98 dann ein Fax durchlief bei uns, was meine Mutter geschnappt hat und uns erstmal nichts gesagt hat. Und zwar war das damals ein Fax dann von Porsche.
Helmut Greiner,
André Hagenbach, genau, Einladung zum UPS Porsche Junior-Sichtung damals, ja.
Das war Carrera Cup, ne?
Carrera Cup, genau. Das war damals der Startschuss für diesen Weg. Und das war das Glück eigentlich, dass das in diese Richtung ging.
So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn ich habe in den vergangenen Monaten noch an einer Podcast-Doku für FIO mitgearbeitet. Den Link findet ihr unten in den Shownotes und der Auslöser war ein Satz in einem Interview, das der eine oder andere von euch schon in der alten Schule gehört haben dürfte. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr mich auf eine ganz besondere Suche begleitet. Ich habe einen Riesenspaß dabei gehabt, bin ganz beeindruckt, wie toll man Podcasts produzieren kann und so klingt das dann. Mein Name ist Carsten Arndt und meine Passion sind Autos. Und zwar nicht irgendwelche, sondern Autos mit Geschichte.
Jetzt stell sich mal einer vor, das wäre der teuerste Rennwagen der ganzen Welt.
Das ist der Satz des Interviews, von dem ich mir heute manchmal wünsche, ich hätte ihn einfach überhört. Er ist nämlich der Beginn der Geschichte um ein verschollenes Jahrhundertauto, das seinen Finder auf einen Schlag reich macht. Und zwar richtig reich.
Der Jet sagt, du weißt, dass das Auto sicher zwischen 50 und 100 Millionen wert ist. Ja, sag ich, was soll ich dir jetzt sagen? Du glaubst doch wohl, wenn ich wüsste, dann würde ich doch gerne das machen. Sag ich, ich weiß es aber nicht. Aber sagt, du musst es doch wissen. Sag ich, ich weiß es nicht.
Irgendwo da draußen ist der, den ich suche.
Hier steht irgendwo im Busch. Irgendwo liegt er denn. Da muss man sich mal vorstellen.
Der letzte, der da noch war von diesen Autos, den hat Reinhold Joest mitgekauft und hat gesagt, damit fahren wir jetzt 1000 Kilometer Buenos Aires.
Ist das der gesuchte Wagen? Die Antwort ab sofort im neuen FIO Original, das 50 Millionen Dollar Auto.
Also siehst du es im Nachhinein, natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist auf jeden Fall Glück, aber hast du damals mit einer Formelkarriere geliebäugelt, weil Carrera Cup ist Tourenwagen, ne? Ja. Das war schon eine andere Richtung.
Ja, ich muss sagen, also damals im ersten Moment war für mich nichts Schöneres gewesen, Formel 3 zu fahren und halt dann den Weg, klar, Formel 1 kann man nicht verheimlichen, das war damals wahrscheinlich von jedem jungen Fahrer das Ziel. Ja, klar, das war damals für mich klar, die Formelkarriere war das eigentlich das Ziel gewesen. Wobei ich muss sagen, immer sehr viel, auch durch ihn, durch meinen Vater, sehr viel eigentlich habe ich mich sehr viel interessiert habe für den gesamten Motorsport. Also jetzt nicht nur für die Formel 1, sondern eigentlich Sportwagen, Rallye. Also ich war da sehr vielseitig, auch Rallye, gut informiert.
Genau. Ne? Ist ja bei dir auch ein Thema. Ne? Ja. Also fährst du jetzt auch? Ja. War das damals ein Thema oder hast du mal so Tests gemacht? Oder so?
Gar nichts, in der Zeit gar nichts. Nee, wir haben also, er war ja sehr Rallye-affin auch, aber damals gab es eigentlich für uns auch nie Überlegungen, da in die Richtung zu gehen, weil es gab eigentlich auch keinen Markt. Dafür waren wir, glaube ich, im Rundstreckenfuhr zu weit gekommen bis dahin. Ne?
Gut.
Muss man leider sagen.
Ne? Es war so, wie der ist ja dann 99 zur Porsche gekommen und ich hatte da nichts mit zu tun gehabt. Weil klar, ich konnte da nicht, bin zwar mitgegangen, aber war nicht so gern gesehen in der Zeit. Also, der Cup leider, da war dann nicht so unheimlich glücklich. Ne? Gut, ich habe nichts gemacht, ich habe mich ja nicht eingemischt. Spaß auch. Ich habe gedacht, der Junge ist
18. Der macht, ne?
Ist 18 und den waren wir zu früh, den allein loszulassen. Da, ne? Also du, wenn du irgendeinen Mist erzählst, kommst du zu mir, reden wir drüber. Ne? Musst du aufpassen. Ne? Bei Porsche war es nicht der Fall. Bei anderen Teams, das wäre mal das nicht so Yoga gewesen. Ne? Und bei Porsche ging alles perfekt ab eigentlich. Ich war da, muss angeguckt. Gut. Und irgendwann denke ich, immer auf der Rennstrecke rumgucken, das war eine Zeit langweilig. Ne? Dann habe ich ja damals ein Auto gekauft. Ich fahre wieder selber mit ein bisschen. Ne? Habe einen Golf gekauft, dann da bin ich ein bisschen gefahren. Natürlich. Anfang war schwierig, ne? Wenn man 10 dann immer gefahren hat. Da gab es bei uns eine Rallye, da in der Rallye Sprint am Saarland. Da habe ich gesagt, Timo, kannst du fahren? Ne? Es war 60 V-Golf, Serie, fast Serie war das Auto.
Golf 2 dann noch, ne?
2, ja. Ich sage, fahren. Das sind Auto Manta 400 gefahren, das sind BMW M3 gefahren und dicke Opels. Das ist der vierte Platz rumgeeiert mit meinem Golf. Und neben nicht. Das okay. Funktioniert bei ihm. Ne?
Waren Sie der Beifahrer?
Nee, okay. Nee, ich bin kein Beifahrer. Das
ist die Runde, nee,
ich hatte jetzt auch ein junger Mann, der kennt man vom Kart, also Freund zu uns. Von früher, vom Kart haben wir das gekannt, der ist auch mit Beifahrer gewesen. Ne? Mhm. Ja, das war das erste Mal. Dann bist du spät, wie war das? Ja, dann. Du bist dann Rennen gefahren dann. Mhm. Gut, ich war meistens, dann war ich auch oft dabei. Sagen wir, in Deutschland war ich immer dabei eigentlich. Im Ausland bin ich nicht mitgefahren. Auch nicht später nahm der Hecker mich auch nicht mitgefahren. Das war mal einfach zu.
Ja, einmal war ich dabei, ne?
Ja, einmal war ich mit gewesen. Ne? Mhm. Ich habe das gleiche Problem mit der Rainer Braun, ich fliege nicht gern. Ne?
Okay.
Das sage ich nicht genauso.
Wie war der Carrera-Test bei Porsche? Also wir sind gerade 18 geworden und dann wird man von Porsche eingeladen.
Ja, ist eine spannende Zeit, weil wenn man Ende 98, wie gesagt, war dann viele Optionen, aber halt, wie gesagt, wenig Geld. Ja. Wenig Geld, viele Optionen, aber trotzdem.
Ja.
War das einfach keine einfache Zeit. Habe da für einige Teams auch im Formelbereich getestet, Formel Renault, Formel 3. Und dann, wie gesagt, wir haben uns dann überlegt, was wir weitermachen. Die Option Formel Ford nochmal weiterzufahren, dann ein ganzes Jahr für Jensa. Das hätten wir finanziell gestemmt bekommen mit viel Unterstützung und einem kleinen Sponsoring und von Sachs damals. Und da hat meine Mutter dann irgendwann beiläufig erwähnt, ja, aber habt ihr vielleicht noch eine Option? Oder ja, wie, was für eine Option? Und dann so, ja, irgendwie rumgedruckst. Dann hat mein Vater gesagt, was ist? Sag doch, was ist? Na ja, wir haben eine Fax kam vor ein paar Wochen von Porsche.
Vor ein paar Wochen.
Ja, genau,
Termin fast verpasst.
Genau, da hing der Familiensieg erstmal schief. Nee, aber es war dann in dem Moment war das dann neue Option, weil klar, wir haben das Junior-Team gekannt, das UPS, Porsche Junior-Team, war eine andere Richtung. Damals für mich war Prämisse mehr gewesen, Formel-Karriere, bin ich ehrlich. Aber das, je näher das kam, desto mehr hat mir das eigentlich gefallen. Oder desto mehr habe ich eigentlich die Möglichkeiten gesehen, mit dem Hersteller da was zu machen. Ich muss sagen, gab ja dann erst eine Junior-Sichtung bei Willi Dungel damals, war ein Fitness-Test.
Fitness-Papst,
genau. Ja. 10 Fahrer sind da hingegangen.
Okay.
Und die waren alle viel älter. Also ich glaube, ich war mit Abstand der Jüngste mit 17 Jahren und der nächste war irgendwie dann 19, 20 oder was. Da waren zum Teil auch 22 Jahre dabei.
Ja. Genau. Hast du da fitnessmäßig schon was gemacht? Also, dass du
ein bisschen was, ja, ein bisschen was. Auch geprägt durch den Bodo Schmidt, der Motorradfahrer, der hat dann gesagt, gut, du musst laufen gehen, musst das. Aber das war halt alles, war jetzt nichts gecoacht. Das war alles aus eigener Antrieb, eigene Initiative. Und wir haben uns da auch keine große. Ich weiß, er hat mich damals dann nach Weiser hinfahren müssen, weil wir dann von dort aus gestartet sind, dann mit dem Bus gemeinsam zum Willi Dungel. Ich habe ja noch keinen Führerschein gehabt. Ich habe am Vortag und an dem gleichen Tag, wo wir da hingefahren sind, habe ich morgens noch die praktische Führerscheinprüfung bestanden. Und es hat, glaube ich, von Porsche gar keiner gewusst, dass ich erst 17 war. Also, sie sind davon ausgegangen, dass ich da volljährig und meinen Führerschein alles habe und habe das so beiläufig erwähnt. Und dann waren die Augen schon groß, weil sie das irgendwie nicht auf dem Schirm hatten. Also er hat mich dann noch hingefahren nach Weissach, sind wir da runter zu Willi Dungel, die 10 Fahrer, und habe mir da eigentlich gar keine Hoffnung gemacht. Für mich war das wirklich so, ja, mach da mit. Hat er auch gesagt, mach da mit, guck, was du lernen kannst und schau das mal an. Und war da auch sehr offen, gab da auch Einzelgespräche, es gab dann auch so einen schriftlichen Test, wie viel man über die Porsche-Historie weiß.
Ach echt? Sowas wollte ich wissen.
Ja. Und das war dann,
das war das Einzige, was ich vielleicht bestehen würde bei der ganzen Geschichte.
Ja, aber das war für mich eigentlich, weil mich hat das immer interessiert. Das war dann, okay, wie viele Le Mans Gesamtsieger hat Porsche errungen, und das war, wer waren die aktuellen Porsche-Werksfahrer, und das war ja damals gerade nach der GT1-Zeit. Ja. Das war für mich alles, weil ich ja Rallye Racing und die ganzen Zeitschriften gelesen habe, war das alles bei mir parat. Also habe ich ja gut abgeschnitten, und dann von den 10 Fahrern sind dann 4 weitergekommen zu dem eigentlichen Fahrtest in Misano. Und da war ich dann mit runter und so, und dann, okay, gehe ich hin und habe dann eigentlich mit Abstand die wenigste Erfahrung gehabt, klar. Mit immer noch 17, genau, war immer noch 17 beim Fahrtest in Misano, da war, glaube ich, 2 Wochen später. Und da war es so, dass am ersten Tag hat jeder dann, ich glaube, ja, 10 Runden gekriegt oder so. Und der Fahrzeugingenieur, der das Auto betreut hat, war der Roland Kussmau. Das war das erste Mal, also, dass ich ihn da persönlich kennengelernt habe. Mein Vater hat ihn halt gekannt aus den Zeitungen und so und hat mir da ein bisschen was erzählt und war dann dort. Und er hat dann, ich werde das nie vergessen, ich fahre dann die ersten 10 Runden, war damals mit Abstand der Langsamste. Okay. Komm dann rein und Roland erzählt das heute nur noch gern und macht die Tür auf und grinst schon so und sagt, und wie kommst du klar? Und da habe ich wohl gesagt, erzählt er heute noch gerne, ich habe wohl gesagt, ja, irgendwie gar nicht, weil rechts fahre ich über alle Curbs drüber und links bin ich immer so viel vom Scheitelpunkt weg. Sagt er, wieso? Was hast du vorgemacht? Sag, ich bin nur Formel gefahren. Ich habe ja gar keinen Führerschein. Ja, wie, du hast keinen Führerschein? Sag, ja, ich habe noch nie links gesessen in einem Auto. Also, und dann fängt er an zu lachen und sagt, okay, kriegst du nochmal 10 Runden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Dann der erste Tag. Okay, war ich dann irgendwie eine Sekunde langsam wie der Rest? Oder
996, ne?
996 Cup,
996 genau. Cup, okay.
Und am zweiten Tag und so war das schon ganz gut. Und ich glaube, am finalen Tag war ich dann irgendwie zweitschnellster, war 2/10 weg vom Schnellsten. Und das hat ihm dann, glaube ich, oder weiß ich, hat ihm sehr imponiert. Auch so dann die Leistungssteigerung. Mhm. Wohl auch die Fragen, die ich gestellt habe. Und so, da hat er was in mir gesehen, denke ich. Und dann war es dann so, dann, glaube eine Woche später hat dann der Helmut Greiner bei mir angerufen und sagt, ja, ich bin jetzt der Letzte, den er anruft. Er kann so viel sagen. Einem hat er zugesagt, zweien hat er abgesagt. Und was mache ich jetzt mit dir? Ne? Und da habe ich so frech gesagt, ja, dann kriege ich auch einen Vertrag, oder? Und dann lacht er so, sagt er, ja, lass uns mal was überlegen. Aber will den Kontakt dann beibehalten. Und dann war eigentlich der Deal, wo sie uns angeboten haben oder mir angeboten haben, dann, dass ich im Prinzip in dem 99er Jahr mitfahren darf zu den Rennen, die Fitnesstrainings mitmachen darf Testfahrten machen und kriegt dann einen Vertrag mit einer kleinen Förderung für 99 und dann ab 2000 quasi Stammfahrer.
Okay.
Und da haben wir dann gesagt, okay, super. Und dann in dem 99er Jahr heißt das dann, dass ich erstmal Formel Ford weiterfahre beim Jenser und mich da voll drauf konzentriere, aber schon mit der Aussicht, also mit dem festen Zusage,
Wahnsinn, oder?
2000 dann Porsche Junior zu sein.
Mega, hast du Abitur zu Ende gemacht? Das war das Jahr dann, oder?
Ich habe das Fachabitur gemacht, habe aber dann die Schule früher beendet. Also bin ich, genau, einfach dann, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich die Chance, die ich machen muss.
Ja.
Zumal das ja damals, das ist auch noch eine lustige Anekdote, die kann ich gleich noch erzählen mit der Schule. Aber für mich war das einfach dann eine Traumaussicht. Auf jeden Fall war es dann so, die Formel-Fort-Saison begonnen, war alles gut und dann dienstags irgendwie war im April, Ende April war das, dienstags liest die Motorsport aktuell, sagt okay, sagt da, kann sein, dass du heute noch einen Anruf kriegst. Sag, wieso soll ich einen Anruf kriegen? Sagt er, ja, weil hier beim Supercup-Lauf in Imola ist wo was vorgefallen und der Porsche Junior, einer von den Porsche Junioren ist suspendiert. Ne? Warte mal ab, die rufen heute noch an. Und dann irgendwie Stunde später klingelt das Telefon. Nee. Und dann ob ich mir vorstellen könnte, jetzt schon in die Saison einzusteigen, also ohne Vorbereitung. Ne? Mhm. Das haben wir dann gemacht, klar, weil das war dann in dem Moment, war das dann die Chance, nicht nur für den Motorsport immer zahlen zu müssen, sondern auch wirklich damit was zu machen. Man kriegt schon ein kleines Taschengeld gekriegt. Man hat auch das erste Mal, muss ich sagen, auch so, wenn man jetzt von dem Coaching reden will, dass sich jemand mit einem so richtig beschäftigt. Ne? Und das war in dem Moment der Roland Kussmaul. Das hat mir unheimlich viel gebracht.
Wow,
ne?
Also das ist ja.
Ah, das war
die Koryphäe eigentlich.
Das
ne?
war, und es war, muss ich sagen, kein einfaches Jahr, weil ich bin in der Formel Ford um den Titel gefahren damals. Ja. Oh. Mit den kleinen, leichten, wendigen Autos, die dann leistungsschwach waren, aber leicht waren, gegen Gleichaltrige gefahren und bin dann an den anderen Wochenenden bin ich gegen ehemalige DTM-Fahrer gefahren.
Da geht es richtig zur Sache.
Und da geht es zur Sache. Die warten ja nicht, bis dann so ein 18-Jähriger aus der Pfalz kommt und sagen:
Gibt es keine Aufkleber hinten drauf? Achtung, Anfänger.
Da waren die Roland Asch, die Mailänders, die Jägers, die Malaisen. Und die haben ja gar nicht gewartet. Die haben gesagt, da kommt uns gerade recht hier. Also von daher, da standen wir eh als Porsche Junior so ein bisschen im Fokus. Ja. Und guck mal, was ist halt schon wieder eine Kupplung kaputt und so weiter. Also es war für mich am Anfang kein einfaches Jahr. Aber da muss ich sagen, hat Porsche unheimlich gut damals gemacht. Wieder habe ich die Chance gekriegt, auch mich entwickeln zu dürfen. Roland hat das auf eine unheimlich tolle Art und Weise gemacht, fast so wie eine Vaterfigur, weil er gesehen hat, dass der Wechsel bei mir zwischen Formel Ford, wo ich ja um Siege gefahren bin, Podestplätze regelmäßig, aber dann im Carrera Cup bin ich um 10. Plätze gefahren. Da sagt er, du, ne, was sind dein Gefühl, wo klemmt es in deiner Meinung nach? Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, du, der Formel Ford hat ja kein Sperrdifferenzial gehabt. Der Formel Ford hat gut keine Aero gehabt, hat er Cup-Auto damals auch nicht gehabt, aber das Auto war ja leicht. Du bist das Auto viel mit einem ganz anderen Fahrstil gefahren. Du hast viel Speed mit reingenommen, bist sehr rund gefahren, viel mit Schwung, weil er wenig Leistung hat. Der Formel Ford wenig mit Gas gelenkt, weil er keinen Diff hat. Das heißt, hat er das innere Rad dann nur durchgedreht, wenn er zu früh am Gas stand. Und mit dem Porsche-Auto bist ganz anders gefahren. Er hat ABS gehabt, du hast tief reingebremst. Du hast sehr viel das Auto mit dem Gas gelenkt. Und das hatte ich dann am Anfang so nicht verstanden, wie man das Auto fahren muss, gerade mit dem Differential, weil das für mich komplett neu war. Das war ja auch alles Neuland. Und der Roland hat sich dann abends wirklich hingesetzt, dann Freitagabend, sagt, du, du musst aus dem Untersteuern rauskommen, du musst das Auto ab dem Scheitelpunkt mit dem Gas lenken oder auch so Sachen. Wir haben dann auf dem Weg zum Hotel, da hat er mich mitgenommen im Straßen-GT3 und sagt, okay, jetzt fahren wir mal an die Ampel. Du fährst jetzt und wenn grün ist, also bereitest alles vor, Kupplung, erster Gang, und wenn grün ist, ne, üben wir Start. Und dann halt als im ersten Moment dann die Kupplung rausschnalzen lassen und dann ein bisschen mehr Gas geben und dann den Schlupf kontrollieren, bis der Grip hat, und dann im Prinzip erst Vollgas geben, wenn man merkt, kann die Leistung aufnehmen, der Reifen. Ne. Also so Sachen zum Beispiel, auf dem Weg ins Hotel, das ist heute unvorstellbar. Ne? Aber es hat mir damals so viel gebracht, dass sich jemand so mit mir beschäftigt hat.
Diese Vorstellung, also ich finde das also fast schon lustig, dass Porsche, weißt du, wo du sagst, die haben Weißach, die haben da bestimmt auch weiße Linien auf der Straße und können so nur eine Ampel aufstellen, dass Roland Kussmaul, Timo Bernhard im Auto sitzen und er sagt, wenn grün ist, dann gibt's mal Feuer. Das ist ja unfassbar eigentlich, oder? Ich meine, wie ist das?
Reaktionsvermögen. Guck, wir haben dann Starts auch in Weißach probiert, aber
ja, aber das ist ja mega sympathisch, dass sie das genauso machen.
Ja, und auch Zwischengas. Also ich habe damals das Auto von der Mama durfte ich dann nutzen. Mein Vater hat mir dann auch so eine Platte aufs Gaspedal gemacht, dass ich dann noch Zwischengas übe. Und der Roland hat auch mal geguckt, sagt, du musst vorne quasi mit der Spitze musst du den Bremsdruck halten und dann quasi mit der Hacke dann trotzdem zum richtigen Zeitpunkt dann das Zwischengas geben, aber keinen Bremsdruck nachlassen. So Sachen. Und
das mit was für ein Auto zu Hause? Was war das von der Mutter, das Auto?
Vor der Escort. Ja, und da hat sich dann so entwickelt, dass ich dann von Anfang des Jahres, von 12., 13. Plätzen oder so, war ich dann am Ende vom Jahr, war ich dann, bestes Ergebnis war P6, bestes Quali war auch irgendwie Sechster. Gegen die Topstars, ja auch Christian Menzel ist mitgefahren, ja. Lukas Luhr, dann glaube Mailänder ist mitgefahren,
Schmicki ist mitgefahren.
Also war, das war damals, ja. Und dann war ich so im letzten Rennen, weiß ich noch, war ich dann Sechster und das war dann schon, und da waren sie zufrieden, hat auch Roland gesagt, das war richtig gut. Und da muss ich sagen, dann im Endeffekt war es dann, als wir dann gesagt haben, okay, 2000 fahren wir nur Carrera Cup und mich über den Winter habe ich mich dann nur mit dem Cup-Auto beschäftigt. Habe vom Roland auch, der hat mich dann zum Reifentest mitgenommen. Hab gesagt, hier Reifentest ist wichtig, weil deine Sinne werden geschärft. Du musst ja bei jedem Reifen das Maximum rausquetschen. Du kriegst dann 10 Reifensätze an einem Tag zum Beispiel. Du kannst Qualifying simulieren. Du lernst halt ganz einfach mit dem Auto ganz anders umzugehen. Ne?
Also bist den ganzen Winter über auf Rennstrecken mit dem Auto gefahren?
Also ich habe den einen oder anderen Test durfte ich machen. Ja. Also nicht okay. Jetzt nicht unendlich, aber nicht permanent, aber ja. Habe die Chance gekriegt. Und das war auch was, wo der Roland gesagt hat, du, das machen wir jetzt. Ne?
Wie viel da bist du in der Formel Ford geworden in dem Jahr?
Dritter.
Wir haben damals Jensen auf ein neues Fabrikat umgestiegen. Das war nicht so toll gewesen.
Ja, okay.
Hat ein bisschen Schwächen gehabt eigentlich. Ja. Ja.
So. Aber das Interessante war dann am Ende vom Winter, war dann, als die neue Saison losging, war so die Zielsetzung vom Junior-Team damals, vom Helmut Greiner, sagt ja, P4, und wenn man so um Platz 4, 5 rumfährt und wir eine Steigerung sehen, sind wir zufrieden. Wir kommen zum ersten Rennen nach Hockenheim, war ich Zweiter am Quali, habe den Start gewonnen, habe das erste Rennen gewonnen. Und es war erstmal so, okay, das war jetzt okay, es war gut, aber es war jetzt so nicht gedacht.
Jüngster Sieger jemals, ne?
Jüngster Sieger.
Ist auch immer noch, glaube ich.
Ja, klar, ich glaube immer noch, ja.
Es war nicht gewünscht eigentlich.
Und dann irgendwie das zweite Rennen, Ausschussleben Zweiter, dann Sachsenring, weiß ich nicht mehr, war mal nicht so gut. Und dann das vierte Rennen am Nürburgring wieder gewonnen. Und da war ich auf einmal Tabellenführer, ne? Und da muss ich, und das war, was in der Entwicklung so, weil das Junior-Team auch nicht immer, wurde auch kritisch gesehen von einigen Leuten. Also es war jetzt dann, also war auch nicht gewollt, dass jedes Jahr ein Junior-Meister wird, war auch nicht die Zielsetzung. Ne? Okay. Wir sollten uns entwickeln und wir sollten zeigen, was wir können. Aber das war im ersten Moment, war das jetzt nicht so die Zielsetzung. Und da muss ich sagen, ich habe aber dann in dem Zeitraum auch mit der Tabellenführung dann nach dem Nürburgring, konnte ich damit auch nicht umgehen. Ich habe dann zweite Jahreshälfte auch viele Leichtsinnsfehler gemacht, wo ich dann auch verkrampft habe, jetzt führst du in der Meisterschaft und habe dann Starts verhauen, habe dann war ich auf der Pole und Quali vorne gestanden, aber dann Starts nicht gepasst und dann kleinere Fehler und mal ein Dreher. Bin dann Dritter geworden in dem Jahr und habe das dann auch mit Hilfe vom Roland auch ganz gut analysiert und dann im Jahr 2001 habe ich es dann zusammensetzen können in Speed. Einfach die Abgeklärtheit gehabt und habe dann 2001 Carrera Cup Meister gemacht, was für mich eines der schönsten Erfolge waren, weil volle Konkurrenz und einfach dann das über die Jahre umgesetzt und auf den Punkt dann abgeliefert.
Da hat dich dann letzten Endes gar keiner mehr geschont, oder?
Dann haben sie gesagt, 2001 hieß dann, und jetzt, nicht nur jetzt darfst du Meister werden, das ist Quatsch, weil die Konkurrenz war unheimlich hoch. Mhm. Aber es war jetzt, genau, zeig jetzt, ne, guck, dass du den Titel einfahren kannst. Ne? Und das war dann für mich eines der schönsten Jahre. Ne?
Hast du noch Supercup-Rennen in Hockenheim gewonnen damals?
Gewonnen, ja.
Ja. Und eine Runde lang war es das Motor hin am Ortelli.
Ja.
Und in der letzten Runde hast du eine Ortelli geschnappt.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Da war es los in Hockenheim. Weil die ganze, haben wir unglaublich viele Freunde und Bekannte oder gehuckt haben, die der, wie der reinkam, das erste Motorraum reinkam, weil der halt den Kopf gestanden hat.
Ja, das war schön. Ja, das muss ich mir nachhinein, weil das Junior-Team dann so wichtig, weil es war damals ja wirklich, gab es ja bei Porsche keinen Werksport. Das war GT98-Programm, wurde ja vorher beendet. Ja. Es gab zu dem Zeitpunkt, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, da gab es dann zwei oder drei Werksfahrer und zwei Junioren. Das waren insgesamt fünf Fahrer. Das heißt, Junior-Team war dann in Weißach auch beheimatet und hat dann, damals muss ich sagen, es hat das eine hohe Priorität gehabt. Das hat mir natürlich dann geholfen, auch in der Entwicklung, weil dann als Cupmeister dann gab es damals dann die Beförderung zum vollen Werksfahrer. Und das war einfach eine tolle Möglichkeit, tolle Belohnung. Und einfach, ja, da habe ich dann auch richtig verstanden, was dann das überhaupt bedeutet, was das für eine Dimension einnehmen kann mit Porsche da.
Da sagst du gerade was, da gab es keinen Werksport außer diesem Carrera Cup. Oder es gab Le Mans, da sind nur Cup-Autos, ne?
Nein, es gab kein richtiges Werksprogramm. Es gab dann halt eben
den
es war später.
Das war viel später.
Wir reden jetzt von 2001.
Ja, die Italiener sind es damals
gefahren. Gab es nur Kundensport.
Ne? So, ja, genau. Da habe ich, glaube ich, damals mal mit Jürgen Barth gesprochen. Der war ja Kundensportleiter noch, ne?
Ja, genau.
Da haben wir mal irgendwie so gesprochen. Was machst du bei Porsche ganz genau und so? Und dann sagt er, ehrlich gesagt, viel ist das nicht, weil es gibt keinen richtigen Rennsport mehr von Porsche. Es sind nur ein paar Kundenautos verkaufen.
Ja, das war damals
also das war, aber das war natürlich auch die Zeit, wo bei Porsche wenig Geld in der Kasse war noch. Ne? Oder beziehungsweise da war ja Wendelin Wiedeking, Vorstandsvorsitzender, und der hat das Geld, glaube ich, ganz gut zusammengehalten. Das habe ich also schon das ein oder andere Mal gehört.
Ja, gut, das war damals dann, glaube ich, auch die Entscheidung in Cayenne damals.
Genau.
Wurde vorbereitet. Ja. Das Werk in Leipzig wurde gebaut.
Ja.
Und aber Motorsport wurde schon gemacht, das war halt der Kundenbasis. Das heißt, wir wurden als Fahrer damals, als Werksfahrer oder als Werksjunioren gezielt eingesetzt bei Kunden und die hatten dann zum Teil noch einen Porsche-Ingenieur dann für die Technik, aber mussten den Einsatz dann sonst selbst stemmen. Das heißt, wir waren dann oft die einzigen Repräsentanten von Porsche bei den Teams. Das heißt, da wurdest du relativ früh selbstständig oder eigenständig, weil du natürlich mit dem Team arbeiten musstest. Du musst gucken, dass du die Marke richtig vertrittst, dass du dann auch nicht zu sensibel bist, wenn jetzt, sag ich mal, das Setup nicht 100% ist, dass du einfach da einfach der positiven Ausstrahlung zeigst und da auch da versuchst, dem Team dann auch zu helfen. Ne? Das war damals die Zeit, war aber auch schön, bin ja viel in den USA gefahren, auch viel mit dem Alvin Springer dann zusammengearbeitet. Ja, das war dann einfach eine tolle Zeit. Ne?
Wie war der oder wie war die Mentalität in den USA? War das locker?
Ganz anders. War ganz anders. Es war damals, da war ich noch Junior, muss ich dazu sagen, war Anfang 2001. Da hatte ich für die guten Leistungen oder für die Siege in den 2000er Jahren haben sie mir dann als Belohnung die Möglichkeit gegeben, bei den 12 Stunden von Sebring mitzufahren, auf den zwei unterstützten Porsche-Autos bei Alex Job Racing. Und als dritter Fahrer mit dem Christian Menzel und mit der Randy Popes, die dann die Hauptsaison gefahren sind. Und ich bin dann als dritter Fahrer in Sebring dazugekommen. Und hat mir der Helmut Greiner damals gesagt, okay, wenn du nach Sebring fliegst, weil ich bin ja damals alleine hin, ne, sagt er, wenn du ankommst, musst du als allererstes gehst du in den Porsche PMNA Truck, also Porsche Motorsport North America, und erweist dem Alvin Springer die Ehre. Also quasi
saß er schon mit Zigarre und Rotwein, oder?
und genau so war es. Also ich denke, er hat mich erwartet. Also man hat gemerkt, er hat zwar sehr überrascht getan, weil ich glaube, er hat erwartet. Und so der erste Satz war dann, Junge, super, ich freue mich, dass du hier bist und ein tolles Rennen und du wirst sehen, das wird auch gut klappen und wir unterstützen dich und ganz, ganz toll. Aber ich sag dir eins, egal was du in Europa bisher gemacht hast oder was so in Europa, wie das dort abgeht, das interessiert mich nicht. Hier ist mein Territorium, hier herrschen meine Regeln. Und wenn das nicht funktioniert, dann sitzt du auf dem nächsten Flieger nach Frankfurt. Ist das alles klar? Hast du verstanden? Ich so, ja. Also ich konnte gar nicht so schnell antworten, wie das Gespräch wieder beendet war. Auf eine herzliche Art, aber ich glaube, er hat so den Rahmen abgesteckt. Ne? Und das war dann okay, das war so die erste... Das war so die erste Erfahrung. Hat dann aber, muss ich sagen, über die Woche hin hat er gesehen, dass ich mich gut eingelebt habe und war dann wirklich, also muss ich schon sagen, hat das natürlich gelebt. Er hat dann unterstützt, hat mir auch viel erklärt, weil in den USA war das wirklich anders. Nicht nur jetzt vom Reglement oder jetzt vom Racing an sich, sondern es war einfach auch von der Mentalität, also in dem Team, ist schon anders gewesen. Dann,
was heißt, waren die lockerer? Also so dieses kalifornische Lebensartmäßig?
Lockerer, oder? Du darfst aber in den USA, darfst dich nicht, dass das nicht so verbissen sehen. Du musst mit denen kommunizieren. Du musst quasi, ja, interagieren. Du darfst
nicht so den Star raushängen lassen.
Ja, sagen, das nicht. Oder jetzt, ich über die Ecke stellen. So, du musst mit denen arbeiten. Die machen das, die leben das, die sind da mit Spaß dabei. Und das ich will nicht sagen, es ist aufgesetzt jetzt nicht, aber ich glaube, du musst schon da teilhaben an dem Team. Ne? Und das war also an den Geschehnissen einfach interagieren. Und das hat gut funktioniert. Da muss man auch sagen, da kam noch was Tragisches in der Woche dazu. Das war ja das Wochenende, an dem Bob Wollick verstorben ist.
Oh, okay.
Ja, und das war natürlich dann, das war schon
ein enger Freund von Alvin Springer.
Ja, genau, auch, richtig. Das war schon ein Dämpfer gewesen. Dann, klar, wo der Alvin dann, ich weiß gar nicht, ob er am Renntag dann komplett da war. Das war schon, ich meine, das war freitags gewesen. Ich habe noch gesehen, dass der Bob Wollick dann mit dem Auto aus dem Fahrerlager gefahren ist, weil man durfte im Fahrerlager nicht mit dem Fahrrad fahren, sondern hat dann mit dem Auto dann über die Brücke fahren müssen, ist dann von dort mit dem Fahrrad gestartet und man hat das ja mitbekommen, dass er dann wieder eine Radtour macht oder trainiert. Und dann irgendwann kam die Polizei ein paar Stunden später und dann ist das durchgesickert, dass er natürlich verunglückt ist. Dann war das schon sehr, sehr, wo ich ihn nicht gut gekannt habe, muss ich sagen, oder erst so kennengelernt habe. War das ja schon keine einfache Situation. Ne? Da waren dann schon, hat man gemerkt, das war die ganze PMNA-Mannschaft war schon sehr angeschlagen. Und für Alvin war es, hat man auch gesehen, sind mir extrem, extrem nahe gegangen, weil die wirklich sehr eng waren. Ne?
Hat er mir auch erzählt, dass die echt eng waren, ja. Gab es das eigentlich, also war das natürlich kein Rennunfall bei Bob Wollek, der ist vor dem Campingwagen, glaube ich, auf dem Fahrrad angefahren worden. Ne? Gab es für dich mal so Unfälle als Dämpfer, wo du das hinterfragt hast oder wo die Familie gesagt hat, das ist doch ganz schön gefährlich, was du hier veranstaltest. Also gab es das bei dir?
Naja, gab es einen schweren Unfall, den ich hatte. Das war für mich, das war dann viel, viel später. Mhm. Was für mich so eine Zäsur eigentlich war, wo es der nicht einfach war, da wieder so zurückzukommen. Und ich glaube, das war im Endeffekt vielleicht, wenn ich so sagen will, ist losgelöst von irgendwelchen Erfolgen, ist für mich persönlich wahrscheinlich die größte Leistung, die ich jetzt mir zuschreibe, da nochmal so zurückzukommen oder auch, ja, ich denke, vielleicht mich sogar noch besser zurückzukommen als vorher. Und das war auch wieder in Sebring. Es war nach den 12 Stunden Sebring 2012, die ich mit Audi gefahren bin in der LMP1, haben wir dann im Anschluss dann zwei Tage später weiter getestet, um halt die 24 Stunden voll zu fahren. Weil Sebring sind nur 12 Stunden in Anführungsstrichen. War das immer als Le Mans Vorbereitung, wurde das genutzt. Und es war am Ende, Montagabend war das, und habe dann den Dauerlauf weitergeführt mit meiner Crew und war einfach in dem Moment, habe ich da wahrscheinlich Pech gehabt, weil es wurde alphabetisch dann immer zugeordnet. Mit B. Bernhard war ich dann der Erste, der den Dauerlauf wieder weitergeführt hat oder weitergefahren habe und bin dann am Ende von einem Doppelstint in Turn 17, also in der welligsten Kurve, einer der schnellsten Kurven an der Strecke, ist mir beim Anbremsen bei über 300 das vordere Rad weggeklappt. Also die ganze Aufhängung habe ich da verloren. Okay. Wodurch nur dann die hintere Bremse funktioniert hat. Habe das aber so schnell gar nicht realisiert, weil das geht ja ruckzuck. Ja. Auto hat sich gedreht, mit den rückwärts eingeschlagen. Mit sehr hoher Geschwindigkeit. Und das war ja mit Abstand der schwerste Unfall, den ich je hatte. Habe dann direkt gemerkt, das war schwer zu atmen. Habe dann direkt gemerkt, dass irgendwas am Halswirbel, das habe ich ja gemerkt, es war schmerzend, aber auch hat sich komisch angefühlt. Bin dann selber ausgestiegen, habe mich aber direkt hingelegt. Kam dann ins Krankenhaus und dann wurde festgestellt, dass der vierte Halswirbel war angebrochen. Die Lunge war punktiert, also ist eine Rippe gebrochen, hat die Lunge angepiekst. Knie war gebrochen, oder der Knochen überhalb vom Knie, besser gesagt. Und das war ein sehr schwerer Unfall. Ne? Also Sebring, muss ich sagen, das Krankenhaus in Sebring, wo ich zuerst hinkam, die waren mit der Situation überfordert. Und die haben gesehen, je mehr Audi-Leute dann ankamen, also damals der Wolfgang Ulrich ist ja lang geblieben, der Dieter Gast ist die ganze Zeit mit mir dort geblieben. Je mehr Audi-Leute kamen, desto mehr wurde das Krankenhaus verunsichert und haben mich dann irgendwann transferiert, dann auch nach Tampa, Florida, weil das war dann spezialisiert auf solche Verletzungen. Und da kommt halt wieder auch so der Motorsport-Spirit zutage, weil Sebring, die wollten unbedingt operieren. Wir haben dann eben gesagt, hey, wir operieren nicht. Ein guter Bekannter von uns, der Unfallchirurg in den USA war, der kam dann mir noch zu Hilfe, hat dann gesagt, nee, also operieren wir nicht. Dann wurde ich ausgeflogen mit dem Helikopter nach Tampa. Und ich werde nie vergessen, dann kam ich dann erstmal, das Zimmer war dreimal so groß als in Sebring und wurde dann direkt auch gescheit verpflegt, weil in Sebring habe ich ja kein Essen bekommen, zu trinken nichts, weil die gesagt haben, wenn du operiert werden musst, muss der Magen leer oder nüchtern sein. Ja, okay. Ich habe dann zwei Tage nach dem Unfall, habe ich dann in so einem Schwamm rumgekaut oder rumgelutscht, wenn man das so sagt, weil einfach muss man da, weil die immer die Option offen halten wollen für eine OP. Das war also keine schöne Zeit, weil du kannst dir vorstellen, am Ende von einem Doppelstint und dann der Unfall und dann
nichts zu essen.
Genau.
Ja.
Dann komme ich nach Tampa wieder. Da komme ich ins Zimmer. Erstmal gefühlt wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und dann gab es erstmal was zu essen. Und da kam dann der Arzt, das eigentliche Überraschende, kam dann der Arzt, der mir direkt gesagt hat, I know you. Und er war zwei Tage vorher, stand noch in Turn 7 in Sebring, weil er da jedes Jahr mit seinen Kumpels campt. Nee. Und hat ja das im Internet gelesen, dass ich einen Unfall hatte. Und deswegen hat seinem Chef, also dem Chefarzt, schon Bescheid gesagt, sie gucken sich jetzt gleich die Bilder, die Röntgenbilder und so weiter und alles an, aber das sieht eigentlich alles okay aus, das ist halt wieder so. Ne?
Krass.
Halbe Stunde später kam der Chefarzt auch mit rein und sagt, ja, und wir haben es angeguckt, keine OP, machen jetzt eine gescheite Halskrause und alles richtig angepasst und dann sind das 8 bis 10 Wochen, die du anhalten musst, anhaben musst, aber hier oben wird erstmal nichts operiert. Ne? Und dann waren das beides Motorsport, nicht nur Enthusiasten, sondern die haben selber zwei Fahrtrainings gemacht. Die haben natürlich genau gewusst, wer ich bin. Die haben den Unfall, von dem haben sie gewusst. Also die haben das ganz anders gesehen. Also die haben das, muss ich sagen, das war eigentlich das Schöne. Ich durfte dann zwar noch nicht heimfliegen, weil die Lunge dann punktiert war. Und du darfst ja dann mit dem Druckausgleich nicht. Und dann haben die, ja, das ist okay, dann ist deine Entscheidung, dann bleib hier. Sag ich, ja, ich bleib hier. Und haben die ja 4, 5 Wochen wirklich toll um mich gekümmert. Bin dann in den USA geblieben, gibt Schlimmeres, und hab dann dort angefangen mit Reha und bin dann im Prinzip dann zurückgeflogen, aber wirklich mit dem Top-Gefühl, da super aufgehoben worden zu sein.
Und nicht nur das verlief gut, sondern du hast da auch gewusst, ich fahre auf jeden Fall weiter.
Ja, das war für mich eigentlich von Anfang an eigentlich klar, aber man muss schon sagen, das Selbstvertrauen ist nach so einem Ding ist schon angekratzt.
Aber ist es das, weil mir sagen immer alle Rennfahrer, wenn ich der Schuldige gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht gezweifelt oder aufgehört. Bei dir war es ein technischer Defekt.
Doch. Ja, genau. Ja, also vom
Selbstbewusstsein her kannst du ja eigentlich gar nichts machen.
Weil du keinen Fehler gemacht hast. Ja, also ich sag mal, das Selbstbewusstsein in dem Moment so, dass man eben auch, ja, wir sind nicht unsterblich.
Diese Unantastbarkeit.
Auch verwundbar,
ja, genau.
Okay, dass man schon verwundbar ist. Ja, ne? Ja. Ist gar nicht, weil es ging ja nicht drum, ist schuld oder nicht schuld, weil das war klar. Das Teil wurde ja auch gesucht von Audi damals, sie haben das ja gefunden, also es war erklärbar, das war auch klar, dass es ein technischer Defekt war, aber man geht ja vorher auch immer so rein und gerade wenn man jung ist, wenn schwere Unfälle passieren und man sieht, es passiert jemand anderem, dann ist das auch immer so eine Abwehrhaltung.
Mir kann es nicht passieren.
Genau, mir passiert es nicht, es kann dem und dem passieren, aber bei mir passiert nichts. Und das erste Mal, wenn man sich richtig weh gemacht hat, geht man anders mit solchen Unfällen rum. Also man ist, man merkt so, man ist verwundbar und es tut halt weh. Ne? Und man reagiert auch, wenn die Kollegen solche Unfälle haben, reagiert man anders. Ne? Weil man einfach genau das Gefühl hat, wie sich anfühlt, wenn man da sitzt oder liegt neben dem Auto, wie es bei mir war. Und man hat nur den Ausschnitt vom Helm und man wartet im Prinzip, wann kommt jetzt Hilfe? Wer kommt als erstes? Sind es vertraute Gesichter? Ich habe mich mit vielen Kollegen ausgetauscht, die ähnlich schwere Unfälle hatten und für die ist es genauso. Es war damals, auch viel später, 2014, Le Mans Abschlussquali, war ich im 919 Hybrid und sollte das Quali fahren und hat 2 Schüsse gehabt. Erster Schuss war beendet, also erster Quali-Schuss, sagen wir es so. Komme in die Box, Auto wird vorbereitet, man ist ja da eh in so einem Tunnelblick und guckt ja dann nur, klar, vorbereitet nächste Runde, man ist ja so mit beschäftigt, man denkt ja nichts anderes. Die Moment, wir haben ja oben immer die Fernseher gehabt, schwerer Unfall von einem Audi, Porsche-Kurven. Man sieht, das Auto ist irgendwie hochgeflogen und sieht nur, wie das Auto dann da stand und der Helm halb rausguckt, weil dann die ganze Tür gefehlt hat. Da war eigentlich fast nichts mehr dran an dem Auto. Ne? Und rote Flagge und es dauert länger. Und ja, da hat man dann, okay, war ein Audi und Fahrer war Loic Duval. Den habe ich auch gut gekannt, mit dem bin ich bei Audi auch zum Teil gefahren. Und habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt hier raus und bin dann in die Audi-Box gelaufen, ne, zum Dr. Ulrich. Und habe dann gefragt, sag, ist alles okay? Sagt er, es ist schön, super, dass du kommst, aber nee, es ist alles gut und alles beruhigt. Und bin dann wieder zurück, eingestiegen und 1/4 Stunde später ging es Quali weiter. Und es ist aber, bei mir war das ein Bedürfnis, weil das, wenn du so einen schweren Unfall selbst erlebt hast, bist du in dem Moment, war das mir ein Bedürfnis, dahin zu gehen und zu fragen und mir, und es auch zu zeigen, ja, was heißt zu zeigen, ich will nicht sagen diese Anteilnahme, aber einfach, dass das einfach, ja, nicht einfach so jetzt so ein kleiner Crash, sondern ich weiß, wie sich das anfühlt. Ne? Und das dann noch mal wirklich ehrlich nachzufragen, ist alles okay? Oder wie geht's ihm? Ne? Aber im Gegenzug glaube ich, dann auch mit dem Alter, mit der Reife, dann auch wieder umschalten zu können und sagen, okay, jetzt 1/4 Stunde später ist jetzt Quali und da kann man das auch wieder dann verdrängen und wieder auf den Job konzentrieren. Das, glaube ich, macht die Erfahrung.
Mark Webber war ja auch so.
Genau, Mark Webber war auch, er hat auch schweren Unfall gehabt da in Sao Paulo. Und das ist auch so, ich war auf mir Bedürfnis dann, auch weil er ein guter Freund von mir ist und auch, weil klar, wir haben uns das Auto geteilt und sind ja auch mit Brandon Hartley, mit dem unserem dritten Teamkollegen und ich, wir sind dann runter und will dann auch. Das ist einfach was anderes, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du in so einer Situation bist, willst du vertraute Gesichter sehen, wo du weißt, da ist jemand bei dir, den du kennst und du bist nicht alleine. Ne?
Ja? Krass. Bist du für dich jetzt eher so Langstreckenrennen, ist das so dein Ding oder ist es eher so Sprintrennen? Was?
Also damals war klar, war das Ziel, erstmal Sprintrennen zu fahren. Über Porsche, über das Junior-Team war es dann klar, dass es in die Langstreckengeschichte geht, in das Langstreckenthema reingeht. Ne? Aber im Nachhinein muss ich sagen, vermisse ich gar nichts. Also ich finde, Langstrecke ist eine unheimlich tolle Disziplin. Ist eine Disziplin, die einen unheimlich viel gibt. Einfach die Zusammenarbeit im Team ist intensiver. Man ist, hat man ja oft auch schon gehört von den Kollegen, es ist ja, wenn man sich mit Teamkollegen ein Auto teilt, ist das einfach viel intensiver. Der Teamkollege ist nicht der erste Gegner. Mhm. Er ist jemand, der einen pusht, selber eine bessere Leistung zu bringen. Aber idealerweise arbeitet man zusammen. Und dann, um einfach das Auto nach vorne zu bringen. Und so die Mentalität, das hat mir unheimlich gefallen auch. Und das war auch toll, glaube ich, jetzt während der LMP-Zeit, als jetzt zum Beispiel der Mark
Webber, war, ja, genau.
Ja, von der Formel 1 und damals
die maximale Ellenbogengesellschaft eigentlich in der Formel 1 mit Sebastian Vettel, war es ja auch nicht so glücklich, die Zeit für ihn.
Genau.
Wie war der? Also wie war das so als Teamkollege?
Super. Also wir kamen damals während der Saison 2013, also noch aktiv, also noch in Formel 1, ja, mitten in der Saison, in der Formel 1-Saison 2013, kam er zu einem Test, den ich damals gefahren bin. In Aragon, in Spanien, und da hat man auch gemerkt, er war komplett in dem Formel-1-Tross drin und auch, muss ich sagen, klar, weil es war Rennen, Grand Prix und hat die Chemie von Anfang an sehr gut gestimmt und als wir dann zusammen gefahren sind, muss ich sagen, hat er sich auch sehr gefreut und es hat von Anfang an gut geklappt und er hat dann später auch gesagt, ihm hat das dann auch gut gefallen, so von mir auch zu sehen oder zu lernen, einfach diese Kameradschaft in der Langstrecke, dass man sich einfach dem anderen Fahrer öffnet, dann komplett, man muss ja Sitzposition, ja, Lenkradeinstellung, also einfach die Basissachen, da muss man einfach einen Kompromiss finden, da muss jeder was abgeben, da muss jeder irgendwie auch zusammenarbeiten an Setup-Erstellung, das hat bei uns so gut funktioniert, ne? Und er hat das unheimlich schnell, gut, er ist ja früher vor der Formel 1-Zeit, ist ja auch Langstrecke gefahren schon, aber er sagt, war jetzt bei Porsche nochmal eine andere Dimension, diese Kameradschaft. Und das hat sich, muss ich sagen, das war auch so ein bisschen, glaube ich, das Geheimnis von unserem Erfolg, weil das Auto damals, also Webber, Hartley, Bernhard, das war ja damals so stark. Auch deswegen, weil jeder sein Paket mitgebracht hat. Ne? Der Brandon hat den Speed gehabt, bisschen die Unbekümmertheit. Der Marc war unheimlich, das hat er aus der Formel 1 mitgebracht, diese Detailgenauigkeit, ne? weil sie ja da mit einem Fahrer arbeiten, kann man ja viel mehr zum Teil ans Limit gehen oder einfach an diese Details rangehen. Ne? Bei mir, ich will nicht sagen, nicht nur diese Kameradschaft, aber einfach diese Langstreckengedanke, alles das Team vielleicht auch so final nochmal so zusammenzubringen, so den Spirit. Und da waren wir wirklich toll. Aber mit ihm war das eine super Zusammenarbeit, hat mir extrem Spaß gemacht.
Du hast ja Le Mans gewonnen, als er das erste Mal nicht dabei war. Ne?
Ja, gut, das war schade für ihn. Aber bei der Siegerehrung hat er die Pokale übergeben auf dem Podest. Ne? Okay. Aber wir hatten das Jahr davor, hat man ja schon geführt, da war dann, glaube ich, Wasserpumpenschaden und so. Das ging ihm dann schon sehr nah. Weil ich war damals dann der Überbringer der Nachricht und war dann, na, das war schon traurig. Ja. Dass
man dann hat er mal was erzählt so von der Arbeit bei Red Bull damals mit Sebastian Vettel irgendwie? Also ich meine, das war ja schon. War das nur so ein Medienkrieg eigentlich, der da von den Medien hochgekocht wurde? Oder war das wirklich so,
ja, gut, ich denke,
dass die sich so gekriegt haben?
Da wurde schon auch viel aufgebauscht, ne? Das ist klar. Ich glaube, gerade in Deutschland auch.
Aber, ja, ich glaube auch. Ja,
das habe ich mir immer. Das Tolle ist ja, ich meine, ich kenne Sebastian vom Kart von früher und habe ihn jetzt im Zuge dann der Ehrung dann auch öfters getroffen. Und die beiden verstehen sich heute blendend. Also das
tatsächlich,
ist ja, also das ist vorbei. Ich glaube, das ist so der gegenseitige Respekt. Man muss aber immer, glaube ich, auch verstehen, dass im Motorsport, wenn man Teamkollege ist, Klar ist so eine gewisse Rivalität ist dann da, in der Formel 1 ganz extrem. Und ich glaube, es ist noch ja, mal 10, einfach von der Intensität, wenn dann wenn man sieht, man kann um einen Titel kämpfen, ne? Um einen WM-Titel. Und ich glaube, das bauscht das Ganze schon nochmal auf.
Ja.
Ne? Ich meine, die haben schon hart gefeitet, das muss man schon sagen.
Ja, und dann gab es ja immer diese Team-Order-Debatte noch, glaube ich, in ein paar Saisons. Das ist ja immer unschön. Ne?
Ja, das war unglücklich, klar. Das sollte nicht sein. Aber also die haben beide sehr großen Respekt, das muss man schon sagen, voneinander. Ne? Das,
ja, okay. Ne? Ja, hattest du eigentlich irgendwann mal Zeit, in deiner frühbeginnenden Karriere Vorbilder zu haben? Oder gab es so Leute, die du, wo du Poster aufgehängt hattest? Oder?
Also von der Erzählung von meinem Vater war von Anfang eigentlich Walter Röhrl war immer ein Thema gewesen.
Okay.
Weil das kann vielleicht er auch erzählen, weil er den Walter ja früher Ende 70er, Anfang 80er Jahre selbst fahren gesehen.
Mhm. Ja, klar. Ich meine, der Walter ist halt recht Naturtalent, klar. Ne?
Ja.
Ja, damals die Olympia-Rallye, wo er da vorne mitgefahren ist, als unbeschriebenes Blatt eigentlich. Ne? Ich habe den auch damals auch sogar live gesehen. Ich war damals bei der Bundeswehr in Hunsrück und mein Kompaniechef war ein Stabsarzt. Ich war dem sein Fahrer und der war da an dem Streckenabschnitt, war der Streckenarzt.
Okay.
Ich habe damals nicht viel mit dem Motor zu tun gehabt. Mir hat das so unheimlich gefallen. Das war auch bei mir die Initialzündung gewesen, wie die da gefahren waren. Da waren 300 Autos am Start. Ich habe da den ganzen Nachmittag gestanden, von der 1 bis zum letzten Auto. Habe ich den Walter, kann man erinnern, das ist auch mit dem Kabel, kann mich noch erinnern an das Auto.
War das schon so auffällig da? Ja, dass er so schnell war. Schon,
also das ist ja später mit Opel, hat er ja echt top gefahren, absolut. Ne? Das hat mir immer gefallen, weil er konnte ja eigentlich alles. Er konnte Rundstrecke fahren, er konnte Rallye fahren, er war überall schnell eigentlich. Ne?
Wann hast du das erste Mal live getroffen? Ja. Oder ihr beide oder sie?
Ich habe ihn erst vor ein paar Jahren durch ein Team einmal kennengelernt. Also,
ja. Du hast ihn bei Porsche wahrscheinlich früher getroffen.
Ich hatte damals ein Erlebnis, war 2000 als Porsche Junior, hat dann Porsche Taxifahrten gemacht für Sponsoren in Hockenheim. Und da war ein Auto, war das UPS-Auto, das Junior-Auto, wo ich die Taxifahrten mitgefahren bin. Und das andere war dann das VIP-Auto aus dem Supercar, wo der Walter mit Taxifahrten gemacht hat. Ne? Da bin ich ja damals. Und Roland Kussmaul war auch dort. Und klar, die beiden sind ganz ja heute eng, noch enge Freunde.
Genau.
Und ich bin da ganz ehrfürchtig hin und habe dann Herr Röhrl und so, da habe ich mir vorgestellt, oh, ich kenne die eh und so, aber Roland hat schon viel erzählt und so. Und dann kam der Roland, haben sie so gewitzelt so ein bisschen. Ne? Und sagt, ja, aber ich bin eh der Walter. Und sagt, okay, gut. Und war eh schon, das war für mich auch von seinen Erzählungen, war das ja immer dann auch, klar, war das ja was ganz Besonderes, also Legendenstatus. Und wir haben dann die Taxifahrten gemacht und dann am Ende vom Tag habe ich gefragt, sage ich, Walter, hätte Frage, und ja, was willst du denn? Sag ich, ja, dürfte ich mal eine Runde mit dir mitfahren? Also ich bin normal nie, genau, keiner, der jetzt nebendran sitzt, bin ja wirklich kein guter Beifahrer. Ja. Da könnte ich mit dir mal eine Runde mitfahren, weil es einfach interessiert hat, wie, ja, kein Problem. Und dann fährt er und sind wir dann 4, 5 Runden gefahren. Ich sitze nebendran, habe geguckt und das war halt butterweich und ich muss sagen, das hat mich beeindruckt. Das war mühelos, sah das aus, aber es ist nicht einfach nur so gefahren, sondern er hat sich wirklich angestrengt. Also man hat gesehen, er ist gefahren, unheimlich sauber. Also entgegen eigentlich seinem, was man immer so jetzt vielleicht gedacht hat, ja, Rallyefahrer und quer und so, er ist unheimlich sauber, Strich gefahren, hat sich da extrem Mühe gegeben. Dann, ne? Ich habe das vom Timing damals mit Zwischengas und Runterschalten, das hat mich ja unheimlich interessiert. Das konnte man ja damals alles sehen, weil das Cockpit war ja spartanisch ausgestattet. Und ist ja punktgenau gefahren und werde ich nie vergessen. Und dann fährt er die Auslaufrunde, bevor er in die Box ist, fährt er die Sachskurve quer durch. Und dann nach der Sachskurve ist er die links-rechts vor der Opel-Kurve auch komplett quer angestellt und dann so quer in die Box rein. Ne? Guckt mich an und lacht. Ne? Jetzt hast du alles gesehen. Ne? So, ja. Und das war einfach, das war für mich so A, herzlich und B, war das so für ganz toll, dass er das so ernst genommen hat, weil er gesehen hat, der Junge, damals 18, 19, dem ist das wichtig oder dem ist das ernst. Und, ne? Ich habe das dann für mich auch genutzt, so, weiß ich, wie macht er das? Ne? Wie kann mir da was abschauen? Wie macht jemand, der halt so viel erreicht hat? Ne? Das war so das erste Zusammentreffen. Und seitdem, wenn wir uns sehen, da immer ist immer herzlich. Ne?
Hast du auch mal so Serienautos abgestimmt? Das war ja immer so Walters Ding, der ist ja geholt worden, um die Serienautos abzustimmen. Warst du da auch mal beteiligt?
Wenig eigentlich. Das war eigentlich immer ja fast 100% Motorsport. Mhm. Wenn da mal, es gab oder gibt es heute noch immer noch mal Zeiten, wo dann vielleicht mal das ein oder andere Detail mal hinterfragt wird oder so und gesagt, okay, ist das jetzt ja Anlehnung an Motorsport, kann eine Lenkradauslegung sein oder vielleicht auch mal eine Sitzposition, kommt das dem Motorsport nahe oder hin? Also da schon nochmal gefragt worden, immer mal so ein Input oder so, da vielleicht auch mal ein Modell fahren und dann mal was dazu zu sagen. Ja, aber eigentlich ansonsten war das fast immer nur für den Motorsport gewesen.
Ab wann war der Zeitpunkt, wo du also richtig vom Motorsport gut leben konntest? Also so, das war gleich mit dem Porsche Junioren?
Das war mit dem Junior, genau, okay. Das war im Juniorvertrag. Wobei ich damals dann immer noch auch daheim gewohnt habe und dann auch, sag mal, das eine oder andere, was dann die Eltern dann vor auch geleistet haben, mal versucht habe, dann zurückzuzahlen. Das war dann mit dem ersten Juniorvertrag. Dann gab's ein Taschengeld oder eigentlich ein kleines Gehalt, was damals für mich da eine ganz andere Dimension war. Ich habe davor wirklich eigentlich nur für den Motorsport gelebt. Ich habe da Schule gemacht und Motorsport. Und wenn dann die Kumpels, also ich habe einen großen Freundeskreis gehabt, die dann alle gewusst haben, dass ich Rennen fahre, dass das so die Leidenschaft ist, die dann aber eigentlich schon immer Verständnis hatten, wenn dann Freitagabend Party war und ich dann nicht dabei war, weil ich dann bei einem Rennen war. Und eigentlich dann auch jetzt, ja, gab es kein Moped-Führerschein oder nichts, weil ja alles, jeden Cent, wo ich irgendwie mir selber zusammensparen konnte, habe ich dann in den Motorsport eingesteckt. Ne? Was aber für mich nie eine Frage war, entweder oder, sondern es war für mich immer klar, ich will das Motorsport machen. Und für mich war das nie irgendwie, ich muss jetzt da was anderes aufgeben, sondern das war für mich das Einzige, was mich interessiert hat. Ne?
Also, liebe Influencer mit Motorsport-Ambitionen, man muss auf alles verzichten.
Ja.
Es gibt kein Partyleben und Motorsport, sondern wenn man ganz oben landen will, dann gibt es nur Motorsport.
Oder reduziert, sagen wir so. Also, ja. Party gab es auch, ja, aber halt gut. Reduzierte. Ja,
klar. Das glaube ich.
Reduzierte, ja.
Ja, später, wie er dann bei Porsche war, wenn dann die Disco gehen konnte, brauchte ich nicht zu überlegen, kann ich mir noch eine Cola kaufen oder keine Cola kaufen.
Ja, genau.
So, Geld habe ich nicht mehr.
Das war das erste Mal, wo es dann losging, ja klar. Und dann mit dem Werksfahrervertrag, da ging es, das war dann schon ein sehr gutes Gehalt. Und dann hat dann auch, weiß noch damals, der Herbert Amfrau, der hat mir den Vertrag vorgelegt und sagt jetzt, wie ich ihn unterschrieben habe, grinst dann, sagt er, ja, jetzt liegst du deinen Eltern endlich mal nicht mehr auf der Tasche. Ne? Ja, so kann man es sehen. Ne?
Wann konntest du zu Hause ausziehen oder wann war das?
Das war dann damals zu dem Zeitpunkt.
2002.
Nein, das war 2002.
Okay.
Gut, man muss sagen, 2002 war ich ja fast nie daheim. Da bin ich ja 30 oder über 30 Rennen gefahren. Bin ich damals ALMS gefahren. Als Porsche Werksfahrer bin Porsche Supercup gefahren beim Jürgen Alzen. Das war lustig.
Jo, müssen wir auch noch drüber reden.
Und bin VLN gefahren beim Jürgen Alzen bin ich VLN gefahren. Ja, und alles, was so ging. Oh, über 30 Rennen in dem Jahr gefahren. Ne?
Wie war Jürgen Alzen als Teamchef?
Er war sehr speziell, sehr lustig, hatten aber die eine oder andere Auseinandersetzung, Meinungsverschiedenheit, aber war im Endeffekt, er hat nicht alles auch so ernst genommen. Ne? Also war auf jeden Fall ein Racer. Es war aber das ein oder andere Mal was nicht einfach in der Saison, gebe ich auch zu. Ne? Aber er hatte immer so ein Markenzeichen, weil er immer dann seinen schönen Truck gehabt mit Tiefkühlfach, da hat er die. Wenn wir dann nach dem Rennen und nach dem Quali dann Nachbesprechung hatten, hat er erstmal dann die Kinderschokolade und die Cola aus dem Eisfach genommen. Da muss dann oben der Cola muss das Eis oben drauf stehen und dann ging es los. Ne? Und dann Jung erzählen mal, wie lief's? Ne? Und dann haben wir erzählt. Aber ja, da kamen dann vom Quali so Sprüche, ja, Junge, das Ding ist nicht versichert, aber stellen auf Pol oder so Dinge. Er hat das nicht immer so ernst genommen, aber man muss sagen, er war mit den Sachen, wo er versprochen hat, war korrekt. Und er hat absolutes Racerherz gehabt, das muss ich schon sagen.
Das war Teil 1 mit Rüdiger und Timo Bernhard. Und ich finde, diese Vater-Sohn-Geschichte, die sollte ich auch sonst mal ein bisschen mehr beleuchten. Da gibt es ja noch so einige in der Motorsportwelt. Und beim nächsten Mal geht es dann unter anderem hiermit weiter.
Am Ende von dem 919-Projekt waren dann ein paar Ideen rumgegeistert innerhalb vom Team. Und da war unter anderem auch, ja, wir gehen mit dem Auto auf die Nordschleife. Und hab dann, okay, interessant, ja, schön eigentlich. Und es war dann relativ früh klar, wohl, dass ich das fahre. Und hab dann direkt, ja, super, mach mal. Und ich weiß noch genau, auf der Heimfahrt dann, das war so wahrscheinlich November, Dezember 2017, am Ende der Saison, so auf der Heimfahrt von Weiß, habe ich mir so gedacht, okay, also man wird schon schnell werden dann, ne? Und das ist vielleicht auch gar nicht so ungefährlich, ne?
Natürlich, die Rekordfahrt auf der Nordschleife und warum Timo Bernhard sagt, dass der Rekord von Stefan Bellof trotzdem für immer Bestand haben wird. Außerdem reden wir darüber, wie es ist, auf einmal selbst Teamchef zu sein und auf der anderen Seite der Boxenmauer zu stehen. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch zu danken für eure Treue in diesem oftmals schwierigen Jahr. Ganz besonders danke ich natürlich auch meinen ganzen Gästen, die mich trotz Pandemie noch empfangen haben und die uns so tolle Einblicke in die goldene Ära des Automobils gewährt haben. Freut euch aufs nächste Jahr. Corona geht hoffentlich irgendwann wieder. Die alte Schule bleibt auf jeden Fall. Habt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Bleibt oder werdet gesund und freut euch auf den zweiten Teil mit Timo Bernhard und seinem Vater Rüdiger am 7. Januar.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. www.bilderundalleswissenswerte.de.